Hallo und herzlich willkommen bei den Bohrleuten. Heute wieder in der Standardbesetzung von Marcel und mir. Hallo Marcel.
Hallo Stefan.
Und wir haben uns, damit es nicht gar zu langweilig und gewöhnlich wird, eine Gästin zugelegt. Hallo Ariane.
Hallo Stefan und Marcel.
Ich weiß gar nicht, wie lange du noch offiziell Gast bist.
Ja, ich finde, aus dem Status ist er schon langsam raus.
Achso, da bin ich schon raus.
Ja. Ja, es ist jetzt 3 von 20. Ich war in Mathe immer zu schlecht, um da eine Prozentzahl rauszubilden. Aber,
ich glaube sogar, jetzt ist das 4. Mal.
Echt jetzt?
Ja,
stimmt, du hast recht. Du hast recht.
Zweit und einmal mit Christina.
Du hast völlig recht. Dann ist es ein Fünftel. Ich lehne mich aus dem Fenster. 20% aller Folgen sind mit Ariane. Von daher,
also es geht schon mal heute nicht um Mathe.
Gott sei Dank.
Okay, nach diesem hochprofessionellen Intro, in dem ich die ganze Bandbreite meiner Gedächtnisfähigkeiten, meiner Mathekenntnisse und allem anderen demonstrieren konnte, wollen wir direkt einsteigen in unser Thema. Wir wollen heute sprechen über etwas, wo wir gerade schon im Vorgespräch nicht ganz sicher waren, wie wir es benennen sollen. Ist es Feminismus für Männer? Ist es Emanzipation? Sind wir hier alle Emanzen? Geht es um den langen Abschied vom Patriarchat? Es ist so ein ganz klein bisschen unklar und dieses etwas konzeptuell Nebulöse bringt uns, glaube ich, auch direkt dazu, warum wir darüber sprechen wollen, weil das eben ein Thema ist, für das die Begriffe noch fehlen. Und zwar wollen wir heute hauptsächlich darüber sprechen, wie ich pack's mal in große Anführungszeichen, die Befreiung der Frau oder die Emanzipation der Frau, was man eben landläufig unter Feminismus fasst, uns als Männer berührt. Und wir haben Ariane jetzt nicht deswegen eingeladen, weil sie eine einzigartige Perspektive auf Männer hat, sondern quasi, weil sie hier den Blick von außen und vor allem die Fragestellerin in einer Art Rollentausch hier heute so ein bisschen darstellen kann und uns da dabei helfen soll, sozusagen uns selbst zu hinterfragen und so ein bisschen zu reflektieren. Und jetzt klingt das alles ganz furchtbar pompös und anmaßend und ich hoffe, dass wir wieder ein bisschen runterkommen in der eigentlichen Folge.
Genau, dann fange ich mal an. Von mir kam das Thema auch, weil es mir schon darum geht, wie auch Männer unter dem Patriarchat leiden. Und da wäre jetzt erstmal meine Frage, ich fange mal an mit Marcel. Wie würdest du das für dich bezeichnen? Merkst du, dass du unter alten männlichen Rollenvorbildern leidest? Oder sagst du, ich bin total emanzipiert und mir ist einfach alles egal?
Ich glaube, das wird uns, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es wird, glaube ich, Stefan und mir so gehen, dass wir, glaube ich, in dem Alter, in dem wir sind, so Ende 30, Anfang 40, dass man so einem Alter als, auch als Mann, wird nicht sicherlich nicht allen so gehen, aber ich glaube, dass es vielen so geht, dass man da in den letzten, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren ungefähr, dann schon nochmal so eine starke Veränderung nochmal durchgemacht hat, was so die eigene Wahrnehmung angeht, auch von, wie man sich selbst wahrnimmt und wie man auch Gesellschaft wahrnimmt. Und ne, also bei mir persönlich ist es zum Beispiel so gewesen, dass mir natürlich die strukturellen Dinge, dass alles klar schon war, wie es zum Beispiel auch Frauen an ganz vielen Stellen schwerer fällt und wie Männer zum Beispiel auch zum Teil auch sich selbst geben und dass das problematisch ist. Aber in dem Ausmaß, in dem man sich da so, sagen wir mal, so sich so selbst und die Gesellschaft auch so in die Irre führen lassen kann, ne, so toxische Männlichkeit und alles Mögliche, das ist mir erst sehr spät in meinem Leben, glaube ich, so richtig bewusst geworden, in dem Ausmaß. Also es war mir vorher schon klar, aber in dem Ausmaß einfach. Und für mich persönlich zum Beispiel ist es diese ganze MeToo-Geschichte damals gewesen, die mir sehr deutlich gemacht hat, wie stark die Missstände bei uns in der Gesellschaft einfach noch sind. Und das zieht sich ja bis heute hindurch, wie man immer wieder dann das so mitbekommt auf Twitter und anderswo. Also das ist so ein etwas, wo Social Media ganz stark sein Potenzial gezeigt hat, indem es einfach ganz, ganz, eine ganz großen Vielfalt an Stimmen einfach Gehör geben kann und da auch eine Veränderung hervorrufen kann. Und bei mir und dadurch, dass ich auch 2 kleine Kinder habe, als Vater ist es dann auch nochmal sowas, wo man dann auch nochmal selbst sowieso stark so das Leben reflektiert, würde ich mal sagen, oder ist das selbst.
Hast du Junge oder Mädchen?
Zwei Jungs, wobei ich glaube nicht, okay, dass das irgendwie Rolle. Also vielleicht kommen wir dann auch nochmal, da können wir dann auch nochmal drüber sprechen. Es gibt ja dieses, wie ist denn dieses, wenn Leute sagen, ja, seit ich eine Tochter habe, habe ich auf einmal wahrgenommen und so was. Ja,
ja.
Das ist, ne, wo man dann halt, wo halt die Frau dann wieder nur das Accessory ist zu der Erkenntnis des Mannes. Das sind ja dann auch so, also ganz, 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 ganz wilde Sachen, wie das dann zum Teil dann diese Erkenntnisse dann kommen, was eigentlich noch so an Missständen da ist, was schon lange oder schon immer da war. Und aber jetzt erst sehr viel stärker im gesellschaftlichen und also im diskursiven Mittelpunkt auch angekommen ist. Ja, ich habe zwei kleine Jungs und da ist es schon so, dass ich da sehr stark auch darauf achte, wie ich mit denen umgehe und wie sie auch mich als Vater wahrnehmen, so dass sie nicht diese, naja, ich sag mal, dieses Autoritäre, das ich noch erlebt habe, dass sie in einem anderen Umfeld aufwachsen, sagen wir es mal so.
Und Stefan, wie ist es bei dir?
Ich habe einen Jungen und ein Mädchen, von daher kriege ich beide Seiten mit sozusagen, um die Frage mal zuerst zu beantworten und dann zurückzukehren zu der Geschichte, leide ich unter dem Patriarchat. Ich versuche natürlich auch mein Möglichstes, dass ich da nicht die tradierten Geschlechterrollen weitergebe und gleichzeitig aber auch jetzt nicht den gigantischen Kreuzzug sozusagen in der Kindeserziehung führe, weil ich meine, meine Kids sind ja quasi keine ideologische Knetmasse sozusagen, an der ich rumbasteln kann oder sowas. Und ich muss auch immer wieder feststellen, dass mein Einfluss da eh unglaublich beschränkt ist,
ja,
weil das Prägende für die Kinder ist einfach die Peer Group. Und also ich merke es ganz massiv, der Übergang vom Kindergarten zur ersten Klasse, also zur Grundschule und zu der Schulumgebung, hat bei beiden Kindern eine unglaubliche Veränderung ausgelöst, auf die ich null Einfluss habe. Die haben plötzlich begonnen, Ideen mitzubringen, Verhaltensweisen, Ausdrucksweisen, wo ich definitiv klar war, die sind nicht von uns und wo wir auch wenig Chancen hatten, was dagegen zu tun, weil das einfach viel zu stark ist und ich meine, das wird sich noch viel, viel weiter ziehen. Und um gleich quasi dieses Erziehungsthema an der Stelle mehr oder weniger zu beerdigen, das heißt ja immer, dass die Erziehung bis maximal ins siebte Lebensjahr geht und ab da ist eigentlich Schicht im Schacht quasi. Und ich kann jetzt einfach nur hoffen, dass die entsprechenden Veranlagungen gut sind. Also dass mein Versuch sozusagen auch durch Beispiel vorzuleben, dass ich quasi ganz selbstverständlich den Haushalt mitmache und so und dass niemals irgendwelche Tätigkeiten als Frauen- oder Männertätigkeiten dargestellt werden und dass wir das eben immer aufklären, dass das hilft und hängen bleibt. Ich glaube, viel größer ist mein Einfluss gar nicht. Mhm. Vielleicht liege ich da auch falsch und mach quasi, rede hier nur meine eigene Faulheit schön oder sowas, aber das ist quasi der Stand, auf dem ich da gerade bin, was das anbelangt. Und zu der Patriarchatsfrage, ich glaube nicht, also ich fühle mich üblicherweise in meinem Alltag nicht durch patriarchale Strukturen verletzt oder sowas. Dazu bin ich einfach als Mann zu sehr privilegiert in dieser Gesellschaft, glaube ich. Mich machen sie nur stinkig. Also ich ärgere mich permanent drüber. Und zwar vor allem weniger wegen den Auswirkungen, die es auf mich hat. Weil ich habe ja tatsächlich ziemlich viel Freiheiten und kann im Endeffekt relativ machen, was ich will, effektiv, solange ich nicht auf die Idee komme, rosa Kleider zu tragen, das darf ich natürlich nicht. Aber ansonsten bin ich ja relativ frei und werde ja teilweise sogar für absolute Selbstverständlichkeiten gefeiert, aber da kommen wir nachher bestimmt auch noch drauf. Aber ich ärgere mich gerade quasi stellvertretend für meine Frau sehr häufig und im Speziellen und für Frauen im Allgemeinen an ganz vielen Stellen im Alltag permanent darüber, was da für Rollenbilder transportiert und reproduziert werden.
Also was mir als Frage noch einfällt, weil Marcel das auch angesprochen hat mit MeToo, was mir bei MeToo und auch bei vielen anderen Sachen, gerade diese Twitter-Aktionen, die es immer gab, wo Frauen so ihre Alltagserlebnisse geteilt haben, was mir jedes Mal dabei auffällt, ist, dass Männer oft unheimlich wenig Plan davon haben, wieso die Lebensrealität von Frauen ist. Weil, also diese ganzen Sachen, MeToo, wenn man abends alleine irgendwie durch die Gegend geht, dass es einem dann Angst macht, wenn einer hinter einem läuft oder so, also die sind für mich als Frau, sind die total langweilig. Weil ich bin ja selber eine Frau. Ich weiß die Sprüche, ich kenne die Sprüche, ich kenne die Anmachen. Also ohne, dass ich jetzt irgendwas erlebt habe. Ich kann nicht sagen, ich wurde total sexuell belästigt oder so. Wenn du mich fragst, würde ich sagen, nö, nie. Weil so eine Anmache bemerke ich als Frau gar nicht. Das wird irgendwie so, wenn das nur so eine verbale Anmache ist, das wird schon so wegignoriert irgendwie. Also das war für mich langweilig. Und das war auch, es gab ja damals auch dieses Video von Joko und Klaas, glaube ich, Männerwelten oder so hieß das, wo ich auch oft mit vielen Männern und die total schockiert war. Und ich fand es langweilig. Also es war gut gemacht, aber ich fand es jetzt, also für mich war es nichts Neues. Und da wäre auch meine Frage an euch, ob euch das ähnlich ging, ob ihr da, keine Ahnung, eine Freundin habt, die euch da mal aufklärt, weil das auch immer mein Tipp an die Männer dann oft ist, die dann plötzlich so schockiert sind, wo ich auch gesagt habe, setzt euch doch mal hin und redet mit denen. Und meine Frage wäre jetzt, gilt das auch andersrum? Also gibt es Sachen, die ich nicht von männlichen Lebensrealitäten weiß?
Also zum Ersten vielleicht nochmal, weil ich es ja auch vorhin angesprochen habe, ich war damals wirklich von meiner eigenen Überraschung überrascht, dass mir das nicht so klar war.
Ist auch nicht als Vorwurf gemeint, das fällt mir nur auf.
Ich finde das auch wichtig, dass man das sagt. Ne? Also deswegen glaube ich auch wirklich, dass das etwas ist, das auch einfach aufgrund der Strukturen von Social Media überhaupt erst in diesem Ausmaß und auch in dieser Geschwindigkeit auch möglich war, das so vielen Leuten auch deutlich zu machen, die auch dafür offen sind. Also es gibt ja auch ganz viele Männer, die sich dann dafür dann einfach versperrt haben, ne? Und dann irgendwelche wildesten Gegenargumente dann auch so, not every man,
nicht
und so
weiter. Männer.
Genau. Ne? Aber das, also ich war da auch überrascht, dass man das auch so wenn man so mit Frauen zusammen ist, dass man das so erfährt. Aber ich meine, das ist ja auch kein Partythema, ne? Wenn man sich irgendwo auf der Geburtstagsfeier oder an der WG-Party oder so, da setzt man sich ja nicht zusammen und dann sagt, als man so, Mädels, jetzt erzählt mal, wie das eigentlich so ist, oder Frauen kommen auch nicht da. Das ist ja kein, ich glaube nicht, dass das ein Thema ist, das einfach in einem Freundeskreis oder Bekanntenkreis organisch
aufkommt.
Und wenn
aufkommt, es ist auch eher ein weibliches Thema.
Und dann kann es ja, genau. Und dann kann es ja, ich weiß ja nicht, das kann ja dann auch schnell, ne, also wenn es dann wirklich konkrete Sachen gibt, kann es ja auch schnell so persönlich werden, so wo das dann halt auch nochmal ein anderes Thema ist. Aber selbst so so allgemein gehalten oder in so Alltagssituationen einfach. Also es ist einfach, das war schon interessant, dass das so in auf dieser Art, dass einem nochmal was deutlich gemacht hat, wo man gar nicht wusste, dass man das nicht wusste. Und andersherum, ich glaube, dass wir Männer, glaube ich, nach wie vor immer noch so das Problem haben, dass natürlich gibt es Sachen, die du als oder die Frauen nicht wissen, aber ganz ehrlich, auch unsere männlichen Freunde wissen das nicht, weil Männer immer noch so ein ganz starkes Problem haben, überhaupt über Gefühle und so weiter und so zu reden. Also es geht mir selbst durch. Aber jetzt, also für mich persönlich zum Beispiel, ich habe letztes Jahr mit einem Freund telefoniert und war wahnsinnig, ich hatte da so größere Probleme, also war so Pandemie und ganz viele andere Sachen. Und das war, da habe ich das erste Mal, da habe ich am Telefon angefangen zu weinen, als ich mit ihm telefoniert habe. Und das war das erste Mal, dass ich in einem Gespräch mit einem Freund geweint habe. So mit, jetzt bin ich 42, war 41 war ich da, ist genau vor einem Jahr, war das im Frühjahr. Und das ist halt einfach etwas, wo du halt einfach als Mann einfach auch persönlich daran arbeiten musst, da irgendwo rauszukommen. Und das ist nicht einfach. Also das ist vielleicht nicht so die Richtung, was du als Antwort von der Frage wolltest, aber das ist so quasi, also das ist unabhängig Mann oder
das
Frau.
Das ist sowas Typisches, was Männern schwerer fällt.
Ja, weil es ja auch, ne, also bei uns, also in meinem Alter, ist das ja einfach so gewesen als Kind, da wurde einem ja auch noch gesagt, ne, so als Mann oder als Junge, da weinst du nicht so, das steckst du halt einfach weg. So, solche Sachen, das trägst du ja dann auch ganz lange, solche Sachen mit dir rum. So wie du halt auch als Frau auch andere Sachen mit dir rumträgst, die dir als Kind so rein eingebläut wurden.
Ich glaube, ich würde es noch in die andere Richtung quasi ein Stück weiter treiben. Weil die Überraschung für Frauen, zumindest meiner Erfahrung nach, ich unterhalte mich da mit meiner Frau gelegentlich drüber und die ist jedes Mal immer noch geplättet, wie wenig Männer über solche Themen sprechen, die bei Frauen selbstverständlicher Gesprächsstoff zu sein scheinen. Ich meine, ich kann hier auch nur aus der Außenperspektive reden, ja. Aber gerade dieses Sprechen über die eigenen Gefühle, über die eigenen Emotionen, das Zeigen derselben, das ist ja unter Männern wirklich in einem Ausmaß verpönt, wenn wir mal die große Ausnahme Fußball weglassen. Ja. Ich glaube, das verstehen Frauen und wissen Frauen tatsächlich häufig nicht. Das ist quasi sowas, man kennt es als Klischee. Und man hat davon gehört, aber mir scheint viele Frauen, denen ist es nicht wirklich klar, dass in welchem Ausmaß das sozusagen läuft. Ich denke, das wäre so das Große, was ich in dem Rahmen nennen würde. Wir sprechen über solche Dinge im Allgemeinen nicht. Also es gibt natürlich Ausnahmen, nicht alle Männer und so weiter und so fort. Ja, und in den großen Lebenskrisen mag das dann nochmal anders sein. Aber im Allgemeinen sind das keine Gesprächsthemen.
Wobei ich da vielleicht noch einwerfen würde, das ist jetzt auch die Lebensrealität von heterosexuellen Männern. Ich könnte mir vorstellen, dass das unter homosexuellen Männern auch nochmal anders aussieht.
Ja, mit anderen homosexuellen Männern oder Frauen. Genau. Also das ist ja auch noch was anderes. Es gibt viele Männer, die reden nicht mit Männern drüber, sondern die haben dann eine gute Freundin. Das gibt's ja auch noch. Aber ich muss auch sagen, als Frau, also es ist als Frau wirklich ein Geheimnis, habe ich schon mit vielen anderen Frauen gesprochen, weil wir wissen gar nicht, über was ihr redet. Weil ich nenne das immer das schwarze Loch der Information. Dann fragt man irgendwie, der Mann hat mit irgendjemandem gesprochen und ein Kind wurde geboren. Aber er weiß nicht das Geschlecht, er weiß nicht, wie schwer. Er weiß nicht, ob Mutter und Kind wohl auf sind, so diese ganzen Infos. Und dann kommt meistens schon immer, ich rufe die Frau selber an und frage mal nach, weil irgendwie nichts. Und da, also ist wirklich ein Geheimnis, worüber Männer denn reden. Ich weiß nicht, Fußballergebnisse oder gar nichts. Alles gut, jo, dann tschüss. Ich weiß auch. Also das, und das, das war auch ein bisschen der Grund, warum ich das Thema vorgeschlagen habe, weil es gab einen Twitter-Beitrag und da wurde von emotionaler Unterernährung gesprochen. Und da wäre jetzt meine Frage an euch beide, ob ihr das auch bemerkt, weil das muss ich auch für mich sagen, ist für mich der größte Vorteil, eine Frau zu sein, dass man die Freiheit hat, emotionaler zu sein. In jede Richtung. Ich kann fröhlicher sein, ich kann traurig sein, ich kann frustriert sein. Ich habe Freundinnen, die ich denen anrufen kann, auch für emotionalen Support, habe ich mal gesagt. Ich habe auch damals gesagt, dass das, glaube ich, dass Männer mit Corona vermutlich mehr Schwierigkeiten haben, weil Frauen telefonieren dann einfach und trösten sich am Telefon, was Männer eher selten machen.
Ja. Absolut.
Beides. Trösten und telefonieren. Ja. Das ist ja beides eher schrecklich. Und da wäre jetzt meine Frage, ob ihr das auch so für euch mit der emotionalen Unterernährung für euch auch sehen würdet.
Ich habe den Twitter-Beitrag auch gesehen und habe ihn auch retweetet und natürlich genauso wie du vergessen, ihn zu speichern, sodass wir ihn leider nicht in die Shownotes packen können, weil die Suchfunktion von Twitter ist katastrophal. Aber ich war sehr, sehr beeindruckt von dieser Metapher. Also mit dieser emotionalen Unterernährung, ich versuche das mal zu paraphrasieren, was in diesem kurzen Tweet-Thread stand. Das war im Endeffekt dieses, dass Männer quasi so wenig miteinander über diese Dinge reden und es so wenig rauslassen, dass sie quasi permanent in einem Mangelzustand sind, einem emotionalen Mangelzustand. Also wir haben quasi, dieser Essensvergleich ging noch ein bisschen weiter, ja, es werden genug Kalorien aufgenommen, um zu überleben und das quasi von außen nicht sichtbar ist, also wir sind nicht abgemagert emotional sozusagen sichtbar, aber es fehlen eben ganz, ganz wichtige Stoffe für die Gesundheit. Und das fand ich einen sehr, sehr interessanten Vergleich. Von daher Gratulation, wer auch immer das war auf Twitter, der das rausgehauen hat. Und die Schwierigkeit, deine Frage zu beantworten, nämlich ist das wahr, ist die, ich kenn's ja gar nicht anders. Ja, also das Problem ist, wie soll ich einen Mangel feststellen, wenn ich nie satt war, in Anführungszeichen. Weißt du, wie ich meine?
Ja,
das ist ein ganz, ganz großes Problem bei diesem Thema. Und ich glaube, in die Barriere werden wir heute noch ein paar Mal reinlaufen. Dass dadurch, dass ich ja die Alternative gar nicht kenne und gar nicht kennen kann, weil ich meine, wer lebt denn schon zwei komplett unterschiedliche Lebensrealitäten und kann die dann nebeneinander stellen und vergleichen? Dadurch ist es sehr, sehr problematisch, da zu sagen, ja klar, stimmt. Für mich in dem Moment klang das ziemlich korrekt. Und ich denke, dass das quasi im Schnitt für uns männliche Wesen tatsächlich ein Problem ist. Ob ich da persönlich drunter leide, weiß ich gar nicht, weil mir da eben komplett der Vergleich fehlt. Ich weiß das für ein paar andere Felder, weil ich mich bei denen geändert habe in den letzten 10 Jahren, auf die kommen wir nachher mit Sicherheit auch noch. Aber gerade bei diesem emotionalen Teil ist, glaube ich, noch viel Arbeit zu leisten.
Ich kann mir das gut vorstellen, dass das wirklich vielen so geht, so wie das auch da steht. Das heißt, dass diese Corona-Extremsituation das dann halt wirklich nochmal in den Vordergrund holt, auch wenn man vielleicht selbst gar nicht erkennt, was da gerade in den Vordergrund geholt wird. Und was Stefan vorhin sagt, ne, also er hat ja so flapsig gesagt, so außer beim Fußball, ne, Männer zeigen keine Emotionen außer beim Fußball. Ich kann mir vorstellen, also das ist jetzt auch wieder rein interpretiert, da gibt es sicherlich Psychologinnen, die das untersuchen oder die mehr dazu sagen können. Aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Popularität von Massensportveranstaltungen bei Männern vielleicht auch daher rührt, dass das was ist, wo man dann so seine in der Gruppe dann mal so Emotionen oder so ausleben kann, ob das dann irgendwie, wenn man betrunken ist, dann Wut ist oder was auch immer. Oder dass man dann in der Gruppe dann mal weint, wenn man verliert oder irgendwas. Das ist so, dass das Einzige ist für viele Männer, da, wo man das dann so mal so erlebt. Als ihr darüber gesprochen habt, was mir da noch eingefallen ist, das passt da hier auch ganz gut dazu. In der New York Times gab es letztes Jahr, muss das gewesen sein, einen sehr interessanten Artikel. Da haben die genau, oder kann auch schon vorletztes Jahr gewesen sein, wenn ich mein Zeitgefühl ist nicht mehr ganz so gut. Da haben sie darüber geschrieben, oder New York Times hat darüber geschrieben, von verschiedenen Männern in den USA, die sich, also war eine Gruppe, die sich immer online, die sich getroffen hat für so, ich glaube so Online-Poker oder so war das, und dann halt immer so also nebenbei gechattet hat. Und die dann dadurch, dass dann man so isoliert war voneinander und nicht mehr so viel Kontakt hatte und natürlich dann auch familiär, vielleicht auch Druck durch Corona und so weiter da war, dann diese Zusammenkunft sich so intensiviert hat und man dann auf einmal angefangen hat, über Dinge zu sprechen, wo man vorher nicht drüber gesprochen hat. Ne? Aber einfach nur so klassische Männerrunde. Man hat dann vielleicht ja über Sport noch gesprochen oder so Politik oder sonst irgendetwas oder irgendwelche Entertainment oder so, aber eben nicht über das Persönliche. Und durch diese Extremsituation ist in diese Freundesgruppe, die sich da getroffen hat, sind da diese intensiveren, persönlicheren Gespräche dann da so reingekommen. Und das fand ich ganz interessant, wie das da beschrieben war, dass es aus dieser Extremsituation heraus dann gekommen ist.
Ja, also ich muss dazu, ich habe ja die Theorie, ist jetzt auch vollkommen einfach mal meine Theorie, weil das ist auch ein bisschen, wie Stefan sagte zu dem Sport, ist ja auch meine Theorie, dass dann bei dem Gender-Sternchen zum Beispiel, da wundere ich mich immer, wo sie diese Emotionen hernehmen. Das ist nämlich auch meins, dass irgendwie auf der einen Seite leben sie mehr so emotionslos vor sich hin und das Gender-Sternchen ist dann plötzlich der Untergang des Abendlandes, wo ich dann immer denke, meine Güte, ich bin emotional zu erschöpft eigentlich, um mich jetzt über sowas noch aufzuregen, das ist mir einfach egal. Und da geht aber plötzlich bei den Männern vor allem, darüber schreiben glaube ich auch nur Männer, da geht die Emotion plötzlich total hoch. Und das ist auch meine Theorie, dass das dann irgendwie mit Sport, glaube ich auch, dass Marcel recht hat, das wird ein bisschen kompensiert, weil es eben, das sind erlaubte Gefühle für Männer. Und das ist, wo ich oft merke, weil, wie gesagt, es gibt viele Männer, die dann eher mit Frauen drüber reden, als mit anderen Männern. Und wo ich auch merke, dass das, glaube ich, für Männer auch wirklich schwierig ist, weil ich hatte auch mal so eine Phase, da habe ich viel in mich reingefressen und das habe ich dann sehr bewusst mal anders gemacht, wirklich nach dem Motto, alle Emotionen raus, egal welche da ist. Also ich bin dann schon ein bisschen emotionaler geworden. Und da werde ich auch manchmal komisch angeguckt, wenn ich mich über einen Spielzeugzug den ganzen Tag freue oder sowas. Und als Frau ist das eben erlaubt. Da wird man komisch angeguckt oder man kann auch, wenn irgendwas Niedliches, oh, wie süß und so, dann denken einige vielleicht, ach, die ist aber merkwürdig. Aber das ist halt erlaubt. Bei Männern wäre das schon total merkwürdig. Da würde man schon fragen, ob alles okay ist.
Ja, weil es ja nicht der Default ist oder man erwartet man nicht, dass Männer emotional sind.
Genau, das ist einfach mehr Ausbrechen aus dem Schema. Da denke ich sowieso, Das ist, glaube ich, für Männer wirklich mit dem Schema schwieriger. Da haben Frauen da schon ein bisschen vorgearbeitet.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall unterschiedlich. Aber also kurz noch zum Gender-Sternchen. Ich glaube, dass man kann das, glaube ich, auch nicht alles so in einen Topf werfen. Ich glaube, dass diese ganze Gender-Stern-Geschichte, das ist alles auch viel Opportunismus, der dann da mit reinspielt, weil man weiß, das ist halt auch ein Thema, mit dem man Aufmerksamkeit bekommt. Und dann so ein Merz oder sowas, der holt sich nicht seine Emotionen beim Gendersternchen ab, sondern der hofft da irgendwas politisch damit gewinnen zu können.
Ja.
Ja, noch zu dieser Emotionengeschichte. Wir haben da natürlich auch unterschiedliche Emotionen, die erlaubt sind, in Anführungszeichen. Weil es gibt jenseits des Fußballs einmal mehr, eine Emotion, die uns Männer natürlich gestattet, das ist Zorn beziehungsweise Wut. Ja. Ja, und die wiederum witzigerweise ist exklusiv für Männer, weil Frauen dürfen nicht wütend sein. Ja, euch ist das absolut verboten. Während das für uns so eine akzeptable, das ist so das, was alle verstehen, ja, wenn so ein Mann ordentlich zornig wird, das ist okay. Manchmal sagt man, ja, jetzt übertreibt man nicht so, aber das ist grundsätzlich völlig in Ordnung. Während Frauen ihrerseits, die dürfen aus irgendeinem Grund überhaupt nicht zornig werden.
Nee, überhaupt nicht.
Also ihr habt quasi alle Emotionen bis auf eine und die eine, die haben wir.
Genau. Also ist auch die Hassantwort für alle Frauen, wenn man sich nur ein bisschen aufgekopft und irgendein Mann, reg dich doch nicht auf, Schatz. Oh, also das ist so, das können, glaube ich, alle Frauen verstehen, weil dann geht's erst richtig los. Aber ist schon so, und man ist dann auch sofort, das ist auch dieses Typische, was Frauen dann haben, man ist sofort hysterisch und zickig, das ist auch nur bei Zorn. Also wenn man weint, dann kriegen Männer ja auch schnell diesen Beschützerinstinkt, das ist auch schon okay, aber bei Zorn ist immer, oh mein Gott, wann ist die Zicke oder hysterisch oder was weiß ich. Also das stimmt, das ist komplett, für Frauen ist das sehr schwer.
Zu dem Wutthema, ich habe irgendwann mal von, habe ich gelesen, ich weiß, ich kann es nicht mehr genau zuordnen, ich glaube, es war von Malte Welting, seine Frau hatte da ein Buch, da habe ich, glaube ich, auch dazu geschrieben, der hatte da daraus zitiert. Und nee, ich habe es auch in einem Podcast auch mal gehört. Auf jeden Fall war das sehr treffend, dass viele Probleme daher rühren, dass Leute Emotionen in Wut mit Wut verwechseln. Und das ist, glaube ich, auch bei Männern auch ganz oft, ne? Dass Männer ganz oft Enttäuschung oder irgendwas anderes einfach in Wut übersetzen, weil das so die Go-To-Emotion dann einfach für Männer ist. Das fand ich eine ganz interessante Beobachtung, wo man ganz viele Dynamiken dann erklären kann, ne? Wo dann Wut dann einfach aus so einer Situation herauskommt oder entsteht.
Ja, das stimmt. Und Stefan hatte das ja schon angedeutet, das wollte ich jetzt nochmal an den Anfang ein bisschen packen. Du hattest ja in deiner persönlichen Geschichte bist du ja einmal eigentlich komplett in die andere Richtung gelaufen. Du warst ja früher, wie hieß denn der Blog nochmal?
Genderama.
Ach ja, Genderama, da warst du genau eher Richtung Maskulismus unterwegs und hast ja auch, irgendwann hattest du mal eine Serie bei Deliberation Daily, wo du erklärt hast, wie sich das geändert hatte. Möchtest du darüber das nochmal kurz zusammenfassen?
Unbedingt. Es wird autobiografisch, weil ich kann das ziemlich genau, also es ist dein irgendwann einmal, ich kann das ziemlich genau eingrenzen. Ich habe da quasi in meinem Leben effektiv drei Phasen, in denen das letzten Endes abläuft, diese Haltung zu dem Thema. Der Beginn ist 2004. Da habe ich nämlich von einem Freund ein Buch bekommen mit dem Titel Sind Frauen bessere Menschen? Von einem Autor namens Arne Hoffmann. Und man muss jetzt weder Arne Hoffmann kennen noch Literaturwissenschaftler sein, um in dem Titel eine rhetorische Frage zu erkennen. Ja, also die Antwort des Buches ist natürlich ziemlich klar nein. Und dieses Buch, das kam 2001 zum ersten Mal raus, das war zu dem Zeitpunkt schon 3 Jahre alt, ist in so einem obskuren Nischenverlag erschienen. Und das ist im Endeffekt sowas wie, ich würde mal fast sagen, der Gründungstext oder die Bibel des deutschen Maskulismus. Das ist auf 400 oder 500 Seiten, breitet das in ziemlich epischem Detail quasi die ganzen Irrwege des Feminismus aus und erklärt diese ganzen Theorien und kritisiert die aber eben gleichzeitig auch. Und das war mein Erstkontakt mit Feminismus und natürlich gleich aus der es muss kritisiert werden Kategorie. Ja, da habe ich zum ersten Mal gehört von so Sachen wie Gender Mainstreaming, von Valerie Solanas, von Alice Schwarzer, von Esther Wieler und so weiter und so fort und eben alles durch diese Brille des Maskulismus. Also ich habe vor allem erfahren, wie hart Männer unterdrückt werden in dieser Welt. Und warum wir ganz klar das benachteiligte Geschlecht sind. Und für mich war das damals natürlich eine offenbar, ich meine, ich war 20, ich lese so einen konträren Text. Ich meine, wie sexy ist das? Ja, du hast was gelernt, was alle anderen nicht verstehen. Ich war überzeugter Maskulist und das ist ziemlich lange. Ich habe dann Arne Hoffmanns Blog geradezu religiös gelesen, Genderama. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Und ich hatte auch Kontakt zu Arne Hoffmann. Ne? Also ich habe mit dem viel geschrieben. Ich habe dann noch seine ganzen anderen Bücher gelesen. Also ich kannte ihn in seinen eigenen Worten, wir waren Internetkumpel. Und ich habe entsprechend viele Artikel geschrieben. Ich kann mich zum Beispiel an einen von 2011 noch erinnern, in dem ich Christina Schröder abgefeiert habe, die CDU-Familienministerin. Die fand ich total klasse, weil die halt Antifeministin war. Also ich packe den Artikel in die Shownotes für diejenigen, die sich für meine lange zurückliegenden Dinge interessieren. Und diese Haltung, die wurde einem radikalen Wechsel unterworfen und es war 2014. Und der Auslöser dafür war glücklicherweise weder meine Heirat noch Geburt von Kind oder so. Also ich muss nicht meine Familie missbrauchen für meine eigenen Heils- und Bekehrungsgeschichten, sondern der Auslöser war Gamergate. Quasi das, was ihr vorher genannt hattet mit MeToo. Ich hatte es 2 Jahre vorher im Endeffekt oder 4 Jahre. Wann war MeToo? 2017, 18, sowas. Und Gamergate für die Älteren unter uns war 2014. Und Gamergate war dieser gigantische Skandal sozusagen, bei dem diese Programmiererin, die hieß Zoe, irgendwas, ich erinnere mich gerade nicht mehr. Die hat ein Text-Adventure programmiert über Depressionen und das wurde von der Kritik damals ziemlich gefeiert und wurde total abgehasst von der Gamer-Community. Und da ist eine unglaublich vitriolische Attacke gegen die damals gefahren worden. Zoe Quinn hieß sie, genau. Und das hatte ich damals noch gar nicht mitbekommen. Ich habe es mitbekommen über Anita Sarkeesian. Mhm. Und ich weiß nicht, ob euch die noch was sagt. Die war damals ein frisch gebackener YouTube-Star und hat Videos gemacht, in denen sie Geschlechterklischees in Popkultur untersucht hat. Und ich habe diese Videos begonnen zu schauen. Und ich war geplättet. Das war für mich ein, wie quasi dieses Männerwelten-Video im Endeffekt. Das war so ein, eigentlich war es schon längst da, sozusagen. Es war sichtbar für alle, aber sie hat es gezeigt und hat quasi den ganzen Vorhang da davon weggerissen. Und ich habe diese Videos geschaut und ich fand die ziemlich spannend. Ich fand die echt cool und ich habe die richtig gehend weggesuchtet. Und dann habe ich gelesen im Spiegel damals von diesen absolut harten Attacken mit Todesdrohungen, dass die Polizei Schutz gebraucht hat und hast du nicht gesehen. Und ich war völlig entsetzt und wirklich auf eine körperliche Art abgestoßen. Ich konnte stundenlang nicht schlafen. Ich habe das abends gelesen und ich konnte dann wirklich lang nicht schlafen. Deswegen, so hat mich das damals fertig gemacht. Und ich habe da quasi eine 180-Grad-Wende hingelegt und habe dann begonnen, mich in diese Dinge auch einzulesen und habe dann die von dir erwähnte Serie von Artikeln auch geschrieben auf der Liberation Daily mit dem Titel Ich lag falsch, wo ich quasi zerlegt habe, was ich bisher geglaubt habe und warum ich jetzt der Überzeugung bin, dass das alles falsch war. Und das war quasi meine Wandlung zum Feminist im Endeffekt, der ich seither im Endeffekt auch bin. Und ich habe dann eine Modifikation davon, das ist sozusagen Stage 3, war so ab ungefähr 2018, weil da kam ich noch mit dem Konzept in Berührung von Care und Care-Arbeit. Mhm. Und vor allem über Almut Schnering, die hat zusammen mit, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, ich glaube, es ist ihr lebensgefährlich, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher, die hat damals auf Twitter ist die auch aktiv unter dem Stichwort Rosa-Hellblau-Falle, genau, so heißt auch das Buch, das sie geschrieben hat, und da spricht sie im Endeffekt über Care-Arbeit und wie die ungleiche Verteilung, also von Haus- und Pflege- und Erziehungsarbeit, das wird ja alles unter Care gefasst, von dem Englischen to care, sich kümmern, da gibt es kein gescheites deutsches Wort dafür. Das hat sich mittlerweile auch eingebürgert. Und dass das im Endeffekt die größte Baustelle letzten Endes ist für Männer und Frauen Gleichberechtigung. Und das hat mich vor allem deswegen nochmal nachhaltig beeindruckt, weil sich da bei mir das schlechte Gewissen ganz massiv geregt hat, weil das war alles wahr für mein persönliches Leben sozusagen, weil meine Frau die absoluten Großteil, ich würde mal sagen, konservativ geschätzt 80%, wenn es schlimm ist, sogar bis zu 90% von dieser Care-Arbeit im Endeffekt hat stemmen müssen und mir das gar nicht so richtig bewusst war.
Mental Load würde ich da auch noch mit reinbeziehen. Mental Load würde ich da
ja,
auch.
Ja, genau, der Mental Load sowieso.
Das ist noch ein Thema immer, ja.
Ja, diese ganzen Konzepte, die waren mir bis dahin völlig unklar. Und das ist ja genauso wie dieses, was du vorher angesprochen hast, mit dem diese Lebensrealität von Frauen sozusagen, die uns Männern völlig unklar ist. Dieser Mental Load ist auch so ein ganz, ganz wichtiges Konzept in dem Zusammenhang. Ich habe das letzte Mal meinen Schülern gezeigt und die waren auch völlig geflort. Mir wurde das eben dann damals peinlich bewusst. Und ich bin auf einer Mission, seither das zu ändern. Ich will nicht behaupten, dass ich erfolgreich bin, aber ich würde mal sagen, dass ich es zumindest so irgendwie in die 60-65% Richtung gedrückt habe. Es ist quasi ongoing. Aber das sind so meine drei Stages, durch die ich da gegangen bin und die mich nachhaltig geprägt haben diesbezüglich. Und ich weiß jetzt nicht, ob das eine Antwort auf deine Frage ist, aber es war zumindest ein kleiner autobiografischer Eindruck.
Marcel, wie war das bei dir? Gab das da auch so Wendepunkte außer MeToo? Also gerade, weil du ja auch erzählt hast, dass du auch ein relativ junger Vater bist, war das da auch nochmal? Weil das merke ich bei vielen Männern, da verändert sich ganz viel.
Also bei mir war es eindeutig nicht so extrem. Es war eher an abgeschwächter Form, so diese Entwicklung oder diese Aha-Momente, die man dann hat. Also ja, natürlich, ne? Also das ist ja immer noch so ein Thema, wenn man als Frau in der Öffentlichkeit steht, online, ob das ja YouTuberin ist oder über Twitter oder so, was man da immer wieder hört und sieht, dass es ja wirklich extrem und Gamergate war damals wirklich massiv.
Das ist auch der Grund übrigens, warum ich anonym bin und ihr nicht.
Ja, kann ich verstehen. Ja, ne, das ist halt wirklich schon, das ist halt einfach so ein Thema, ne, dass du als Frau, besonders wenn du als Frau dann noch bestimmte Positionen öffentlich vertrittst und dann auch noch eine Reichweite hast, wo du dann einfach so ein Ziel wirst, was für einen Mann nicht in diesem Ausmaß einfach der Fall ist. Und Gamergate war damals schon so etwas, dass ganz viele Dynamiken, die sich immer stärker in dieser Online-Öffentlichkeit ausgebreitet haben, die man heute tagtäglich beobachten kann, die damals in der Extremform erstmals auch mal richtig sichtbar geworden sind. Zu meiner persönlichen Lebenssituation, ja, ich glaube, das ist ja alles eine, worüber wir hier sprechen, das ist ja eine Gesellschaft, gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die sich natürlich auch bei uns, bei jedem persönlich und bei jeder persönlich auch auf ganz unterschiedliche Arten bemerkbar macht. Und das können also zum Teil so ganz, ganz kleine Sachen sein, auch was so Care-Arbeit angeht. Bei mir zum Beispiel ist es so gewesen, dass ich als Kind meine Schwester musste bei meiner Mutter in der Küche mit kochen und ich musste mit meinem Stiefvater irgendwas am Haus bauen. So. Und dann bin ich ausgezogen, als ich angefangen habe zu studieren und habe festgestellt, dass ich nichts kochen kann, dass ich mir kein Essen zubereiten kann, weil es mir niemand beigebracht hat. Dann habe ich halt immer so Fertiggerichte gemacht, mir so simple Gerichte beigebracht, wie Nudeln mit Tomatensauce und so etwas. Und jetzt haben wir, na, und dann bekommst du irgendwann Kinder. Und dann stehst du da, ne? Und dann hast und deine Frau oder meine Frau kann halt verschiedene Sachen kochen und ich muss das halt alles erstmal lernen. So Milchreis zu bereiten oder sowas. Also ganz einfache Sachen, ne? wo du als Mann einfach auch aufgrund von der Erziehung her ganz woanders stehst als Frau. Als Frau wiederum hast du dann vielleicht auch nicht handwerklich irgendwas beigebracht oder wurde gesagt, so Handwerk, das ist zu kompliziert oder irgendetwas.
Genau, das musste ich mir selber beibringen an meiner Wohnung.
Und dann stellt man aber fest, das ist ja alles eigentlich auch ganz einfach. Ne? Warum wurde mir das nicht, das hätte man mir auch zeigen können oder das muss ich mir jetzt irgendwie später selbst aneignen. Und da kommt man halt von unterschiedlichen Startpunkten und muss dann halt erstmal das eigene Wissen aufholen, um dann auch im familiären Kontext dann irgendwie so halbwegs nicht ganz, aber so ein bisschen in die Nähe von Augenhöhe zu kommen bei so Alltagssachen. Und das ist, glaube ich, ja, bei vielen so.
Ja. Wie war das mit der Waschmaschine? Das ist auch immer so ein Klischee, wo Frauen immer durchdrehen, weil Männer dann oft dastehen und erstmal keinen Plan haben, wie eine Waschmaschine funktioniert.
Ich möchte auch echt genau da einhaken und nochmal betonen, dass der Wandel war bei mir nicht die Heirat und nicht das Kinderkriegen. Ja, mein Sohn wurde 2012 geboren und meine Tochter 2015 und ich habe hier gerade bewusst von 2018 geredet. Ja, das hatte nichts da damit zu tun. Ich habe meine Frau da lange damit alleine gelassen und Waschmaschine ist genau das Beispiel dafür. Ich kann seit ungefähr 3,5 Jahren die Waschmaschine bedienen und ich bin 38. Ja. Ich habe das vorher effektiv nie gemacht. Und inzwischen weiß ich, wie man Wäsche wäscht. Ich weiß, welche Wäsche bei welcher Stufe geht und ich weiß, wie die Funktionen und die Programme sind, zumindest für normale Wäschen. Also den ganzen Rest, die krasseren Sachen, die machen wir einfach nie. Deswegen kam das
bisschen... Das machen Frauen auch nicht.
Ja, genau. Also die Waschmaschine, die hatte immer 1 Million Programme, die keine Sau braucht. Aber ich konnte das wirklich gar nicht. Und es gilt für sehr viele Dinge, gerade Stichwort Mental Load. Also es ist weniger diese grundsätzliche Fähigkeit, dass ich die nicht gehabt hätte. Das Problem von Marcel mit dem Kochen hatte ich am Anfang natürlich auch, aber ich meine, das kriegst du ja relativ schnell in den Griff. Das ist mehr wirklich diese ganze Mentalitätsgeschichte dafür, ja, dass du dann sagst, so heute ist Samstag und heute koche ich mal das Essen für die Kids und dann machst du da eine Maultaschensuppe und dann bist du stolz wie Bolle, dass du die Kinder für eine Mahlzeit versorgt hast. Und das ist schon das Problem an der ganzen Geschichte gewissermaßen, weißt du, wie ich meine?
Ja, also auch zu dem Waschen, da fällt mir noch ein, weil das ist zum Beispiel nichts, was man als Frau lernt. Es hat sich nie jemand hingesetzt und hat gesagt, ich zeig dir jetzt, wie du Wäsche wäscht, sondern das war einfach, das war die Plauderzeit mit meiner Mutter. Sie hat Wäsche sortiert und dabei haben wir uns gegenseitig vom Tag erzählt und dann sind wir in den Keller gegangen und haben die Wäsche angeschmissen. Also es hat sich nie jemand hingestellt und gesagt, so funktioniert das übrigens, sondern das war halt wie mit dem Kochen, man macht das nebenbei und guck denn zu oder hier schnippel mal was. Also das wird nicht gelernt. Und mir ging es nämlich umgekehrt, wie Marcel auch sagte, als ich alleine zu Hause saß, ist mir dann aufgefallen, ich habe nie irgendwas Handwerkliches gelernt. Ich habe nie gelernt, ein Regal an die Wand zu schrauben. Ich habe nie gelernt, vernünftig zu streichen oder so. Das war dann wirklich, ja, hatte irgendwie, wenn ich einen Freund gehabt hätte zu der Zeit, hätte der das auch gemacht. Also man fällt dann ja automatisch das, was einem, ich bin auch ein Wäschekontrollfreak. Also ich hätte Stefan nicht meine Wäsche abgegeben. Das ist wirklich so mein Ding. Das mache ich. Da habe ich auch gemerkt, als ich dann einen Partner hatte, man fällt da automatisch rein, weil A, der eine kann es besser. Das läuft dann schnell nebenbei. Und B, es nervt auch nicht so. Weil es ist zum Beispiel auch ein typisches Männerding, das Auto zu waschen. Das geht mir echt, ich weiß nicht, Männer machen das, glaube ich, relativ gerne und mir geht's echt auf den Keks. Ich wasche mein Auto einmal im Jahr höchstens oder zweimal im Jahr und jedes Mal denke ich mir dann, oh mein Gott, ich muss wieder einen Partner finden, weil mich das so ankotzt irgendwie. Das ist wirklich so dieses, und dafür braucht man einen Mann. Alles andere ist egal, aber dafür könnte man einen Mann gebrauchen. Und das habe ich mir dann auch immer, das mache ich dann selbst oder wie gesagt, auch dieses Handwerkliche habe ich dann. In meiner Wohnung wohne ja nur ich, ist dann ja egal, wenn die Wand nicht so hübsch gestrichen ist oder so. Die war dann gut zum Ausprobieren. Aber das ist dann, also das ist schwer da, finde ich, wieder auszubrechen, weil sich das dann halt immer so, der eine macht das weniger ungern, kann schneller, weil das ist ja auch wie mit dem Mental Load. Das ist auch etwas, was mir damals wirklich erst aufgefallen ist, wie viel ich im Kopf immer habe. Alle Termine, Geburtstage, an wen man denken muss, das passiert ja automatisch. Da denkt man gar nicht so drüber nach. Und das ist auch wahnsinnig schwer, ich glaube auch gerade für Männer, das umzustellen. Das ist mit der Hausarbeit genauso, weil das dauert alles länger. Es ist alles viel anstrengender, als wenn man das schon sein halbes Leben irgendwie so nebenbei macht. Das ist, finde ich, ist dann immer wahnsinnig anstrengend. Gerade im Alltag.
Ja, da kann meine Frau ein Lied davon singen. Die kann nicht zugucken, wenn ich Kartoffeln schäle, weil ich sehr viel länger brauche als sie bis heute dafür.
Genau, die Frau muss dann weggehen.
Genau, das hält sie nicht aus, dabei zuzugucken. Sie sagt immer, ich würde Kartoffeln schnitzen, nicht schälen. Aber das ist ja, glaube ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, über das wir gerade sprechen, dass wir natürlich, je nachdem, ne, wir tragen ja die Altlasten unserer Erziehung noch mit uns, ne? Wie man halt als Kind, was man beigebracht wurde oder was man nicht beigebracht wurde, auch wie man, also auch was die Selbstwahrnehmung angeht und so weiter. Und das kann man ja dann so Stück für Stück, wenn man älter wird und dann mehr über die Welt lernt und auch über sich lernt und wie man selbst auch sein will, also auch sich selbst kennenlernt quasi. Das ist ja dann erst in einem späteren Alter, wo man dann das alles erfasst, wenn man dass die Dinge reflektiert, da kann man das dann ändern. Aber ich glaube, dass gleichzeitig auch ganz wichtig ist, dass uns auch bewusst ist, dass wir das nicht von heute auf morgen ändern können und dass wir nicht uns selbst und die Gesellschaft sofort um 180 Grad drehen können. Ich habe ganz oft das Gefühl, das ist vielleicht auch die Intensität und Twitter, wenn man das manchmal so beobachtet, wie Aktivistinnen aktiv sind. Und ich weiß nicht, ob ich mir das wirklich vorstellen kann, aber ich habe, glaube ich, so ein bisschen zumindest ein Gefühl dafür, wie sich feministische Aktivistinnen zum Teil manchmal fühlen müssen, weil diese Diskrepanz so groß ist und zum Teil und die trotzdem noch so stark ausgeblendet wird oder so weggewischt wird und so einfach. Aber ich würde für mein Gefühl würde ich sagen, dass wir in den letzten 10 Jahren ungefähr bei diesen ganzen Themen ganz große Sprünge schon gemacht haben. Natürlich immer noch ganz viel vor uns liegt, aber wir uns, glaube ich, immer bewusst sein müssen, dass, ich glaube, man reibt sich da auch leicht auf bei diesen Themen, weil es zum Teil um sehr banale Themen geht, wo man denkt, da müsste es alles einfach viel schneller gehen. Und ich weiß gar nicht, womit ich damit hin will. Ich glaube einfach nur, dass man da, selbst wenn man über so ganz banale Themen redet, dass man da einfach nicht, glaube ich, zu viel erwartet oder glaubt, selbst zu viel leisten zu müssen oder sich zu schnell ändern zu müssen. Irgendwas in der Richtung würde ich das vielleicht so formulieren.
Ja, also es gibt ja, das kenne ich zum Beispiel auch, weil das habe ich auch gesagt, oft wenn Männer heiraten und Kinder kriegen, ändert sich ja ganz viel. Und was ich so bemerkt habe, es geht oft in zwei verschiedene Richtungen. Einmal, so wie bei euch jetzt oder so wie Stefan erzählt hat, dass man eher Feminist wird. Und ich kenne es aber auch andersrum, dass man plötzlich total in diese Männerrolle gedrängt wird. Dieses, oh, ich muss eine Familie versorgen, ich bin der Haupternährer, ich muss ganz viel Geld. Also ich kenne wirklich viele Männer, die haben ein Kind und arbeiten dreimal so viel plötzlich, sind gar nicht mehr zu Hause. Und das sind so diese typischen Männer, die dann irgendwann, wenn das Kind 10 ist oder so, und dann gibt es vielleicht eine Scheidung, weil der Mann nie zu Hause ist. Und logischerweise bleibt das Kind dann bei der Mutter, weil es den Vater ja gar nicht kennt, was denn so dieses Typische ist, in diese Falle zu laufen.
Da musst du gar nicht anekdotisch werden, weil das ist ja empirisch belegt, dass das so ist. Also tatsächlich, wenn die Kinder kommen, arbeiten die Männer tatsächlich mehr. Also nie arbeiten Männer so viel, wie wenn sie kleine Kinder haben. Und das liegt zum einen mit Sicherheit an den entsprechenden Geschlechterstereotypen, die du genannt hast, nämlich diese Geschichte von wegen, oh, jetzt muss ich der Ernährer sein und so weiter. Und da wären wir dann auch wieder bei der Frage, inwiefern schadet das Patriarchat Männern, weil es dann eben diese Verantwortung einseitig auferlegt. Und das ist ja quasi die zweite Seite der Medaille, weil die Frauen dann mit der ganzen Care-Arbeit alleine gelassen werden sozusagen, was dann wieder dazu führt, dass sie den kompletten Mental Load haben, weil ich als Mann ja überhaupt nicht mehr beteiligt bin an der Erziehung. Ja, das ist ja immer dieses Frag mal Väter, welche Kleidergröße ihre Kinder haben. Ja.
Genau, wann der nächste Arzttermin ansteht.
Ja, lauter solche Sachen, ja, das ist aussichtslos bei 95%, wenn deren Leben davon abhängt, die wären so tot. Ja. Und ich nehme mich da nicht aus bei vielen von diesen Dingen. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch deswegen ein Problem, weil hier durch quasi diese Konstruktion und durch dieses Aufdrängen von Geschlechterrollen werden massiv Optionen zerstört. Ich meine, es ist ja immer noch ein Riesen-Act für Männer in sehr, sehr vielen Arbeitsstellen Elternzeit zu nehmen zum Beispiel. Ja, da werden sie massiv diskriminiert, wenn sie das tun wollen. Und das ist weiterhin ein Riesenproblem. Dann, wenn wir auf eine niedrigschwelligere Ebene gehen von Elternzeit, weil ich habe nie Elternzeit genommen, das hat sich bei uns so nicht ergeben. Das war auch immer das von meiner Frau. Und das hätten wir bestimmt machen können, wenn wir bereit gewesen wären, entsprechende wirtschaftliche Verluste in Kauf zu nehmen, aber wir haben es nicht getan. Rückblickend betrachtet hätte man vielleicht sollen, aber who knows. Ich will das jetzt an der Stelle auch gar nicht vertiefen, sondern eher darauf eingehen, und das ist was, da habe ich dann tatsächlich drunter gelitten, das ist quasi der Teil, wo ich sagen würde, da kriege ich die größten Klopper ab sozusagen vom Patriarchat. Das ist nämlich dann, wenn in irgendeiner Art und Weise der berufliche Alltag sozusagen und die Familie miteinander kollidieren. Stichwort, die Kinder sind krank zum Beispiel. Und dann gehe ich hin zu meiner Vorgesetzten und sage, hey, ich habe hier gerade einen Anruf vom Kindergarten bekommen, ich muss die Kinder abholen, die sind krank, ich muss jetzt leider nach Hause gehen.
Und der Kindergarten hat dich angerufen, weil er die Mutter nicht erreicht hat.
Richtig.
Genau.
Ja, das ist ja das Erste, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Ja, aber die Reaktion der Vorgesetzten ist dann sofort, ja, kann es nicht deine Frau machen. Ja, also ja. Oder gleich die etwas zugespitztere Form von, ja, und was ist mit deiner Frau? Ja, also dieses und die Menge, die Häufigkeit sozusagen, in der das vorgekommen ist, und von so vielen verschiedenen Leuten sozusagen in so vielen verschiedenen Situationen, das ging immer und immer und immer kam das sozusagen, so dieses, warum erdreistest du dich hier sozusagen, die Erziehung deiner Kinder und die Sorge für deine Kinder zu übernehmen, solange deine Frau noch atmet, sozusagen. Und meine Frau ist genauso Vollzeit berufstätig wie ich Und das ist meiner Vorgesetzten sehr, sehr klar gewesen, weil sie im gleichen Unternehmen arbeitet. Okay? Also das ist denen bewusst. Und trotzdem ist die erste Reaktion immer sofort, ja, nee, warum macht das nicht deine Frau sozusagen? Ja, also wie kommst du auf die Idee, dass du das machen könntest? Und genauso der Kindergarten. Wir haben denen zigmal gesagt, ruft den Mann an, also die sollen mich anrufen, weil ich arbeite eine Viertelstunde vom Kindergarten entfernt und meine Frau eine Stunde. Und wen rufen die an? Mit der Präzision einer Atomuhr. Jedes Mal aufs Neue. Ja, immer klingelte es zuerst bei meiner Frau. Das hat 4 oder 5 Jahre gedauert, weil wir ja beide Kinder in dem Kindergarten hatten, bis die endlich gecheckt haben, dass sie mich zuerst anrufen sollen. Ja, also das ist ein Wahnsinnsding. Und genauso schau, wer ist auf den Spielplätzen unterwegs. Ja, wenn du mit den Kindern auf dem Spielplatz bist als Mann, da wirkst du ja immer gleich so ein bisschen verdächtig. Genauso. Und da sehe ich übrigens dann auch wieder die Veränderungen, witzigerweise über die letzten Jahre. Als es angefangen hat mit der Kindergartenkarriere von meinen Kids, da war ich so sehr, sehr häufig der einzige Vater, der abgeholt hat. Ja, ansonsten waren es immer Mütter durch die Bank. Das hat sich, als meine Tochter aus dem Kindergarten raus ist, war das bei weitem nicht mehr so krass. Also über die letzten Jahre hat sich da wirklich sehr, sehr viel geändert. Aber es ist immer noch hauptsächlich so, dass das quasi so ein Frauending ist. Und genauso typisch dieses nach dem Kindergarten mit den Kindern noch auf den Spielplatz, da waren immer die Mamas. Und da waren eigentlich nie Väter dabei. Also das sind so die, und du konntest da dann auch nicht dazu. Also ich konnte super schlecht mit den Kindern dann da auch dazu. Ich meine, es ist nicht so, dass die mich weggeschmissen hätten oder so, aber im Endeffekt war ich da nicht so wirklich willkommen, ja. Und das ist halt dann natürlich auch scheiße, wenn du auf dem Spielplatz so quasi immer der Odd Man Out bist.
Ja. Also das ist ja noch verdächtiger.
Ja, total. Also das sind erneut, es ist jetzt nicht so, als ob das mich traumatisiert und gebrochen hätte oder so. Also unter dem Patriarchat leiden ist hier sehr relativ gegenüber dem Schaden, den das Patriarchat bei Frauen anrichtet. Aber es ist nicht so, als hätte es gar keine Auswirkungen auf uns.
Ja, Frau von der Leyen, wollen Sie eine schlechte Mutter oder eine schlechte Ministerin sein?
Ne? Ja, genau. Das ist ja, also das Frauen haben das einfach andersrum. Obwohl, was mir zu den Kindern noch eingefallen ist, und was auch damals in diesem Twitter-Beitrag noch war, das war, glaube ich, auch Transgender von Frau zu Mann, weil Männer, da wollte ich euch auch noch nachfragen, weil Männer ja oft so als Bedrohung wahrgenommen werden. Und mir ist das mal ganz extrem aufgefallen mit meinem früheren Partner. Da haben wir uns irgendwie ein Grundstück angeguckt und da waren 2 Kinder am Spielen. Und ich so, ach perfekt, ich lauf mal hin und frag die mal, wo ist denn hier die Schule und Kindergarten? Und er ist vollkommen ausgeflippt, du kannst doch nicht einfach irgendwelche Kinder ansprechen und nicht schon, hallo Kinder. Ich habe meine Frage, weil für Frauen ist das halt unverdächtig. Kein Problem, ich kann Kinder anquatschen, ob da Erwachsene bei sind oder nicht, war ja auch ganz unverfänglich. Ich habe gefragt, wie sie zur Schule kommen irgendwie. Und er ist aber wirklich, da ist mir das aufgefallen, wie anders das für Männer ist, weil er ist vollkommen ausgeflippt. Also es war wirklich kurz davor wegzulaufen, damit er gar nicht irgendwie da mit einbezogen wird, irgendwelche Kinder anzuquatschen. Und das geht ja jetzt nicht nur in Bezug auf Kinder, also da auch, obwohl wir jetzt keine amerikanischen Verhältnisse haben, sondern ja auch generell, wenn man am Bahnhof ist oder wenn es dunkel ist, dass Männer immer als Bedrohung wahrgenommen werden. Wie, also das, ich bin sowieso die personifizierte Harmlosigkeit. Aber wie ist das als Mann? Das stelle ich mir total schwierig vor, wenn man immer irgendwo unterwegs ist und weiß, also weiß ich nicht, ob ihr das wisst, aber irgendwie das schon merkt, dass andere Leute Angst vor einem haben.
Alle Welt hat Angst vor mir und das zu Recht. Also
genau.
Also weiß ich nicht. Also ich das wäre ziemlich anmaßend, glaube ich,
uns da irgendwie zu
sagen, dass man da, nee. Also wenn wir das merken würden, dann hätte es da, glaube ich, auch nicht ein MeToo gebraucht, um da irgendwie festzustellen, dass da irgendwas wirklich massiv im Argen ist. Und ja, nee, bei Kindern, ja klar, ne, also das weiß man oder sei einfach als Mann, dass man da nicht, weiß ich nicht, dass man da nicht Kinder einfach anspricht. Also das ist schon, ja, das ist halt einfach so, ne? Also es ist nicht, dass man da jetzt irgendwie darunter leidet oder dass man das irgendwie so wahrnimmt oder so, würde ich
jetzt nicht sagen. Das ist halt einfach
die Realität. Und das ist okay, ne? Also das ist ja nicht wegen mir oder wegen Stefan so, sondern einfach, weil viele, viele einfach männliche Psychopathen da draußen rumlaufen. Und das ist Männer, die, weiß ich nicht mit anderen Menschen umgehen können oder wie auch immer man es nennen will. Aber es ist interessant, was Stefan so erzählt hat. Ne? Also diese Wahrnehmung, dass da doch schon vornehmlich die Mütter auf dem Spielplatz sind. Da merkt man, glaube ich, ja, also habe ich jetzt gerade gemerkt, dass es regional schon die Unterschiede sehr stark sind, weil wir wohnen hier im Prenzlauer Berg in Berlin, also mitten im Klischeebezirk. Und da ist es ja, hier ist es überhaupt nicht so. Also ich bin weder der Einzige zu keinem Zeitpunkt irgendwie als Vater in der Minderheit gewesen, was die Kinder bringen und abholen angeht, als auch auf dem Spielplatz. Also da ist schon eine sehr gute Durchmischung hier da. Aber was mir noch eingefallen ist und was ich ganz interessant finde, es ist auch ein Politik-Podcast und möchte ich das noch mit einbringen. Man kann solche Dinge, die in der Gesellschaft so festgefahren sind, kann man auch als Politik relativ leicht auch durchbrechen, gerade was zum Beispiel die Kinderzeit angeht. Und ich finde da das schwedische Modell sehr, sehr spannend. Also hier in Deutschland ist es ja so, da sind es 14 Monate und du kannst da dann irgendwie, ne, du kannst ich glaube, hier ist ja so, ne, 12 Monate kann maximal eine Person nehmen und die letzten zwei kann auch die zweite Person, also das zweite Elternteil dann nehmen. Und in Schweden ist es Hälfte, Hälfte. Ich glaube, es sind insgesamt, glaube ich, 18 Monate oder irgend so etwas, also mehr auch, aber halt wirklich Hälfte, Hälfte, sodass ich auch diese Rollenverteilung, die klassische, nicht beim Kinderbringen sofort in die Karriere das alles nochmal verfestigt, sondern dass das gleichmäßig dann auch verteilt sein kann, wenn die Eltern sich dafür entscheiden. Das muss man nicht machen, aber wenn man das maximal ausschöpfen will, dann muss man das Hälfte, Hälfte machen. Und das ist schon einfach ein sehr einfaches Mittel, um als Politik die Gesellschaft ein bisschen in eine andere Richtung zu schubsen, ohne ihr irgendetwas vorzuschreiben.
Ja, und was dazu kommt, ist ja auch, dass es immer vom Gehalt abhängig ist. Das finde ich zum Beispiel auch unglücklich, weil gerade wenn man eine junge Familie hat, muss man natürlich aufs Geld gucken. Und logischerweise ist dann einfach die rationale Entscheidung, der Vater nimmt weniger Elternzeit, weil das Geld gebraucht wird. Das ärgert mich auch immer, dass das da nicht ausgeglichen wird.
Ja, und er bekommt mehr als Mann, weil er als Frau natürlich dann du Unterbrechungen hast. Wenn du noch selbst wenn du noch keine Kinder hast, dann bekommst du irgendwann Kinder. Und das ist das verfestigt sich ja einfach. Und dann ist man einfach in so einer verfestigten Strukturen drin, aus denen nicht jede Familie ausbrechen kann, selbst wenn sie das will.
Genau. Und auch eben nur die Privilegierten, die jetzt sich das leisten können. Weil das ist eben das, wenn du wenig Geld hast, dann kannst du es dir auch irgendwann nicht mehr leisten. Kannst du nicht sagen, Mensch, die Frau geht nach 6 Monaten wieder arbeiten und der Vater bleibt dann die nächsten 6 Monate zu Hause und kriegt nur noch 80% oder 30, keine Ahnung. Also das ist dann, genau, und da wäre es ja viel wichtiger eigentlich.
Und nach der Elternzeit arbeiten ja viele Frauen dann noch in Teilzeit. Das heißt, wenn dann das zweite Kind kommt, ist die Entscheidung noch leichter, weil sie arbeiten ja eh nur Teilzeit. Da verfestigen sich dann diese Mechanismen ganz, ganz schnell.
Genau, Teilzeit für Väter gibt's fast gar nicht, wenn die nicht zufällig im öffentlichen Dienst sind. Da ist das, glaube ich, noch, also zumindest die Möglichkeit ist einfach.
Möglichkeit, ja, aber Standard ist es auch hier nicht. Also ich könnte theoretisch gesehen ganz leicht, aber die sozialen und wirtschaftlichen Schranken, die dem gegenüberstehen, sind extrem hoch.
Ja.
Ich wollte auch noch mal ganz kurz auf diesen Punkt eingehen, den du angesprochen hast mit dem Kinderansprechen und so weiter. Ich habe da noch ein bisschen einen spezielleren Blick als Marcel, weil dadurch, dass ich Lehrer bin, habe ich ja sehr viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Und ich kann das definitiv bestätigen. Ich meine, ich habe eine wesentlich größere Schwierigkeit im Umgang mit grundsätzlich natürlich allen, aber vor allem natürlich mit Mädchen. Weil das ist immer so ein bisschen stressig, ja, also es ist zum Beispiel für mich ein absolut unvorstellbares Ding, dass ich jemals auf eine Studienfahrt gehen würde, ohne eine weibliche Begleitlehrerin. Ich gehe immer mit einer Frau, während umgekehrt auf eine Studienfahrt gehen als zwei Frauen ist kein Problem.
Bei uns war das immer Mann und Frau.
Ja, ja, genau, das ist auch der Standard aus nachvollziehbaren Gründen, aber ich glaube, es wäre wesentlich unstressiger, wenn zwei Lehrerinnen gehen würden, als wenn zwei Lehrer gehen würden, weißt du, wie ich meine? Weil du kannst in so viel Situationen kommen, die einfach als Mann so viel stressiger sind. Ja, also meine SchülerInnen, die fragen häufig auch ganz unschuldig, ja, warum, wo liegt denn das Problem? Und ich sage dann auch, ja, eine von euch rutscht in der Dusche aus und jemand muss erste Hilfe leisten. Geil. Das ist die Situation, in die ich als Lehrer kommen will. Ja, also das ist, das sind einfach solche solche Dinge und genauso dann eben im Umgang, ja, wenn zum Beispiel Schülerinnen dann irgendwie emotional gerade getroffen sind, ja, sie haben daheim Probleme oder es gibt Probleme in der Schule oder sonst irgendwas und die müssen getröstet werden, das ist für mich wahnsinnig schwierig und ein Teil davon kommt sicher von meiner generellen Unfähigkeit, mit sowas umzugehen, mangels Training, aber ein Teil ist natürlich auch einfach, weil du wahnsinnig schnell Grenzen überschreitest, falsch verstanden werden kannst oder vielleicht dich einfach auch nur unberechtigt davor fürchtest, ich weiß es nicht. Aber das ist auf jeden Fall was, das immer im Hinterkopf ist, dass so eine Selbstblockade im Endeffekt ist. Ja, da wird es zu so einer Art Teufelskreis. Ja, ich bin es nicht gewohnt und ich bin nicht besonders gut darin, mit Emotionen umzugehen und weil ich darin nicht gut bin, mache ich es nicht und deswegen verbessere ich mich natürlich auch nicht. Ja, das ist alles, alles so ein toxischer Cocktail.
Ja, das ist diese Selbstverständlichkeit, die dann, glaube ich, auch fehlt. Also wie gesagt, das ist wie mit dem Wäschewaschen. Es gibt ja nichts, niemand setzt sich hin mit einem Mädchen und sagt, wir lernen das jetzt mal. Das wird einfach so nebenbei aufgenommen und dann hat man das drauf. Das ist wie mit dem Mental Load. Ich setze mich auch nicht hin und lerne irgendwelche Daten auswendig. Ich kann das, weiß das halt alles. Und das ist, glaube ich, auch richtig schwer, denn gerade für Männer was zu ändern, weil man irgendwie, man müsste ja quasi den ganzen Alltag, also das wäre ja, als wenn ich das jetzt plötzlich verhindern möchte, man müsste ja den ganzen Alltag komplett anders planen, dass man nicht immer in diese alten Strukturen reinfällt.
Ja, es ist allerdings nicht für Männer schwierig, sondern es ist für beide Seiten schwierig.
Genau.
Wir hatten diese Diskussion vor 2 oder 3 Jahren ja auch schon mal, als wir auf dem Blog diese beiden Artikel hatten mit toxische Männlichkeit und toxische Weiblichkeit. Wir haben ja auch darüber gesprochen, was ist quasi toxische Femininität im Gegensatz zur toxischen Maskulinität. Ja. Und es ist ja umgekehrt super schwierig für Frauen, beispielsweise Vollzeit erwerbstätig zu sein und quasi sowas Ähnliches wie eine Karriere zu verfolgen und eine Familie zu haben.
Also, oder mit 37 noch kein Kind zu haben, das ist übrigens auch nicht einfach.
Richtig.
Das ist nämlich, das fragt man Männer auch nicht. Die können ja auch noch ewig. Bei mir ist schon ab 35 ging's los, tickt deine Uhr nicht.
Mhm.
Und ja, sie tickt, aber nicht so, dass man sofort losrennen möchte.
Eine von meinen absoluten Hassdingern ist diese, was ich immer wieder sage, meine Frau wird permanent, also die ist ja auch Vollzeiterwerbstätig, ja, und quasi auch durchgehend, und die wird permanent gefragt, boah, du bist Vollzeiterwerbstätig und inzwischen hat sie auch Führungsposition, ja, und du hast 2 Kinder, wie machst du das? Weißt du, wie oft ich das gefragt worden bin?
Gar nicht.
Nie. Never. Und ich habe auch 2 Kinder, ich bin auch Vollzeiterwerbstätig und ich bin ebenfalls so ein bisschen in führungsangehauchten Positionen. Mich hat nie jemand gefragt, wie ich das mit den Kindern hinkriege. Was ich gefragt werde, ist, wie kriegst du es hin, period? Also quasi einfach, ja, weil ich nebenher blogge, ich lese irgendwelche Bücher, ich habe nerdige Hobbys und so weiter und so fort. Also quasi, wie kriegst du den ganzen Scheiß überhaupt hin? Das fragen Leute gelegentlich, aber niemals diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und das wird meine Frau permanent gefragt von jedem und immer mit anklagendem Unterton.
Also genau, irgendwas leidet darunter.
Ja, total. Und das ist natürlich jetzt hauptsächlich schlecht für meine Frau, aber es ist auf der anderen Seite auch blöd für mich, weil die Annahme eben immer ist, ja, du kümmerst dich sozusagen ja eh nicht. Ja, diese Annahme ist schon drin. Und dementsprechend kann ich ja auch belastet werden in der Richtung. Also wenn quasi im Unternehmen kann nie in Frage stehen, dass ich als Mann quasi zum deutlich mehr als 100% effektiv für dieses Unternehmen da bin. Während das bei Frauen ja nicht der Fall ist. Ja, also als die Frage war, kann der Stefan die stellvertretende Schulleitungsstelle machen, da war nie ein Problem mit, kriegt er das mit seiner Familie hin. Weißt du, wie meine Frau für die gleiche Stelle hat kämpfen müssen? Um diese ganzen Widerstände zu überwinden. Und gleichzeitig eben ist bei mir dann immer diese Annahme mit reingebacken, ja, bei mir ist es ja egal, weil ich bin ja eh unemotional und kümmere mich quasi nicht um meine Kids sozusagen. Ja. Ich bin ja quasi automatisch eh absent Daddy oder so. Also der Schaden für mich ist subtiler und weit weniger dramatisch, aber er ist da.
Ja, also das finde ich sowieso im öffentlichen Diskurs auch wirklich merkwürdig. Es geht ja nur darum, wie arbeiten Frauen mehr? Also dieser Nachteil für Männer, dass ihnen die Zeit für die Familie fehlt, der wird total ausgeblendet, finde ich. Es geht immer nur darum, beide arbeiten Vollzeit, die Kinder sind woanders. Aber ich kenne auch super viele Väter, gerade die privatwirtschaftlich arbeiten, die sind echt traurig, dass sie wenig Zeit dafür haben. gerade wenn die Kinder dann ein bisschen älter werden. Weil das ist ja dann oft so, am Anfang sind die ja noch in dieser Panik, sie müssen viel Geld verdienen und so, aber irgendwann fällt ihnen dann auf, Mensch, ich krieg gar nicht mehr so viel mit. Das Kind lernt laufen, das hat Freunde und der Mann weiß das gar nicht so. Und wenn denen das auffällt, da merke ich oft, also das ist ja auch ein Nachteil. Ist ja nicht nur so, dass die Frau den Nachteil hat, der ist größer irgendwann. Wie gesagt, das potenziert sich auch gerne später nochmal. Aber es ist ja auch für die Männer ein Nachteil, dass die auch gerne, viele gerne mehr Familienzeit hätten.
Ja, das ist dann, das merkt man spätestens, wenn man dann wehmütig dann Fotos von vor ein paar Jahren anschaut, als die Kinder noch sehr viel kleiner waren, wenn man dann feststellt, wie viel Zeit man dann da auf einmal verpasst hat, die nie wieder zurückkommt. Und das ist aber dann, glaube ich, auch etwas einfach, was glaube ich, auch wieder Männern mehr auffallen würde, wenn sie auch unter Männern über solche Themen einfach reden würden, wo andere Männer sie dann auch darauf hinweisen könnten und so und solche Sachen. Aber um vielleicht auch so ein Glas halb voll auch nochmal hier so reinzubringen, ich glaube, dass man wirklich diese ganzen Themen, über die wir hier reden, also es ist, wir haben ja nach wie vor viel Weg als Gesellschaft vor uns, aber das ist halt ein Marathon, ne? Also wir bewegen uns dahin langsam und es ist ein weiter Weg. Aber allein die Tatsache, dass diese Themen, über die wir hier sprechen, dass nicht nur wir hier in dem kleinen Podcast darüber reden, sondern dass die auch in den Medien, in den Massenmedien stattfinden, die schon oft zum vielleicht mal auch manchmal auf groteske Art, aber schon auf welche Art auch immer, glaube ich, in jeder Bevölkerungsschicht angekommen ist, auch in jeder Altersgruppe. Und dann je älter, desto eher wird man es dann eher so von sich weisen, was dann sich vielleicht ändern soll und so weiter. Aber ganz grundsätzlich ist da gerade, glaube ich, schon so ein, also würde ich jetzt mal behaupten, so ein Stein ins Rollen gekommen. So Gegenargument wäre jetzt, die ganzen Studien aus der Pandemie, wo natürlich dann in dieser Extremsituation dann Frauen und Männer wieder in diese klassischen Rollen reingedrückt wurden. Und sich das auch nochmal, der Unterschied, den man in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten gut gemacht hat, der wieder verloren gegangen ist, auch was so die Gehaltsunterschiede angeht und so weiter. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir als Gesellschaft da jetzt schon sehr auf dem richtigen Weg sind, das zu verändern. Und das ist ja auch nochmal, also ich glaube, dass die Situation hier wird nochmal ganz anders sein, wenn jetzt dann unsere Kinder zum Beispiel irgendwann erwachsen sind und wir, die jetzt hier reden, dann im heutigen Boomeralter sind, also 60 plus und so weiter. Das wird sich dann, glaube ich, schon, oder vielleicht um es zusammenzufassen, wir bewegen uns eindeutig in die richtige Richtung, würde ich sagen, als Gesellschaft.
Ja, jein, würde ich sagen, weil was mir aufgefallen ist, ich finde, im Alltag stimmt das. Mhm. Dass ich das oft merke, dass sich da unheimlich viel getan hat, muss man noch überlegen. Als ich geboren wurde, war mein Vater zum Beispiel nicht bei der Geburt dabei. Das war ja absolut noch verboten und der saß draußen und hat, keine Ahnung, Zigarette geraucht oder so. Was heute absolut normal ist, dass die Väter bei der Geburt dabei sind zum Beispiel. Und was mir aber auffällt, also ich finde, im Alltag bewegt sich da mehr. Aber was mich oft wahnsinnig ärgert, dieser gesellschaftliche Diskurs, vielleicht gerade, weil das so von diesen alten weißen Männern dominiert wird in der Welt oder so, finde ich, ist unheimlich dominiert von dieser konservativen Sichtweise, wo es gar nicht darum geht, was wir hier bereden, dass der Feminismus auch für Männer gut ist und dass man als Mann auch Nachteile in Kauf nehmen muss und so, sondern oft die Krise der Männlichkeit ist immer irgendwie, Männer dürfen keine echten Männer mehr sein. So dieses, das hat sich auch, das fand ich, war jetzt auch viel mit dem Ukraine-Krieg, wo immer kam, endlich ist der Mann wieder Beschützer und endlich wieder ein echter Mann, der für Frau und Kinder kämpft. Und was total ausgeblendet wurde, dass das ja eine totale Ungerechtigkeit ist, wenn die Männer nicht ausreisen dürfen. Ich weiß gar nicht, was mit denen passiert ist, ob die eingezogen wurden oder einfach nur im Land bleiben sollten für den Fall der Fälle. Aber das ist ja, das war ja ein krasser Nachteil für Männer.
Ja, es gab ja diese vielen Bilder, ne, von Familien, die dann an der Grenze dann unter Tränen auseinandergerissen
wurden. Das war ja herzerreißend. Vielleicht wären die Männer auch da geblieben, aber es war ja, ist erstmal eine große Ungerechtigkeit, dass der Mann da bleiben muss und die Frau mit dem Kind. Ich meine, ich habe auch gesagt, es muss irgendwie so sein, weil es können ja nicht beide Eltern irgendwie in den Krieg ziehen und das Kind wird alleine mit dem Zug losgeschickt. Es muss ja immer jemand da sein, der das organisiert irgendwie. Aber das war ja eine, und das fand ich, das wurde total gefeiert, der Mann ist wieder ein Mann und total ausgeblendet, dass es bestimmt viele Männer gab, die das nicht möchten, logischerweise die Angst haben, die das auch nicht können, weil, keine Ahnung, also für mich stellt sich als Frau gar nicht die Frage, aber ich wäre mit dem Maschinengewehr wäre ich eher eine Gefahr für die eigene Truppe, als dass ich da irgendwie hilfreich sein könnte. Und das wurde dadurch, das ärgert mich, dass denn dieser Diskurs oft so von diesem toxischen Männlichen oft eher dominiert wird. Und da wäre jetzt auch meine Frage, weil das ist mir auch bei vielen Freunden aufgefallen, die haben sich wirklich mit dem Ukraine-Krieg so selber diese Frage gestellt, würde ich da bleiben und kämpfen? Ging euch das auch so?
Ich hatte da ein Gespräch neulich mit einem anderen Vater auf dem Spielplatz, der mich das auch gefragt hat, weil ich ja Wehrpflicht geleistet habe, also den Dienst an der Waffe in den 90ern noch. Und es ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil es natürlich auch etwas ist, wo du dann, wo es ja, also geht es um die eigene Familie und es geht ja dann auch darum dann, ne, also es ist ja dann auch, du verteidigst ja dann auch die Zivilisten, also die Frauen und Kinder, die dann halt zum Beispiel auch noch zurückbleiben und so weiter. Es ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube, könnte ich jetzt so gar nicht beantworten, in welche Richtung man da wirklich in so einer Extremsituation, also ich persönlich da
also auch... Also meine Frage war auch eher, ob ihr drüber nachgedacht habt.
Ja, also dann aufgrund dieser Frage und dieses Gespräches habe ich dann schon darüber nachgedacht, weil, aber nicht, um da jetzt irgendwie so eine Antwort da tatsächlich für mich selbst auch zu haben. Aber vielleicht, um da so grundsätzlich nochmal auf die gesellschaftliche Richtung zurückzukommen, ja, es kann natürlich sein, dass du recht hast, aber für mein Gefühl sind das gerade, also ist in dem Diskurs finden, meine ich, viele Rückzugsgefechte statt und viel opportunistisches Geplänkel, weil man sich damit politisch was erhofft oder erhofft, bestimmte Bevölkerungsschichten damit zu erreichen. Und natürlich hinzukommt, und das dürfen wir halt ja auch nicht vergessen, dass natürlich nach wie vor deutsche Gesellschaft und die deutsche Öffentlichkeit und die deutschen Eliten maßgeblich von den Boomern hierzulande dominiert und bestimmt werden. Und die das natürlich auch, und da ist natürlich, du hast natürlich da ein starkes Ungleichgewicht in Richtung dieser älteren Generationen, die natürlich auch den Hauptteil der Wählerschaft hierzulande stellen. Aber wie das halt so ist, sowas, sagen wir mal, ich formuliere mal so, sowas löst sich ja auch mit der Zeit.
Stefan, was sagst du?
Ich glaube, ich wäre ein Feigling. Also ich habe natürlich auch drüber nachgedacht. Ja, ich meine, diese grundsätzliche Überlegung, würdest du in einem Krieg kämpfen, wenn denn einer käme? Die habe ich schon lange, die hatte ich auch schon vor der Ukraine immer wieder. Das ist für mich das absolute Albtraum-Szenario. Ich will das absolut nicht. Und ich meine, das mag auch mit von meiner historischen Beschäftigung herkommen, ja, weil ich mich eben relativ viel mit dieser Thematik auseinandersetze, historisch gesehen. Aber ich habe absolut null Inklination, jemals in einem bewaffneten Konflikt auch nur in Hörweite zu sein. Also von daher, ich empfände ein Fluchtverbot sozusagen als ziemlich dramatisch für mich. Ich würde da tatsächlich weg wollen, glaube ich, vor allem wenn der Rest der Familie flieht. Also ich kann mir das für mich absolut nicht vorstellen und ich empfand das auch als sehr verstörend oder zumindest befremdlich, mit welcher Begeisterung da teilweise dieses Yes, endlich haben wir wieder dieses klassische Männer kämpfen und was da des Bullshits nicht tief flog. Und auch, was man in den sozialen Netzwerken und teilweise auch in den normalen Medien beobachten kann, ja, diese Glorifizierung des ukrainischen Widerstandes, die, ich kann da nicht mitgehen. Ja, also gerade wenn ich da auf Twitter irgendwelche Fotos sehe von ukrainischen Soldaten und Soldatinnen und dann immer so, boah, toll, die verteidigen da ihre Freiheit gegen die Russen und ich kann es nicht nachempfinden. Also ja, ist bestimmt toll, dass die das machen und ein Hurra für die Freiheit und so weiter, aber ich kann da nicht stolz drauf sein, weil ich einfach ganz genau weiß, dass ich das nicht machen will und dass ich versuchen würde, ich wäre einer von denen, die aufgeben. Ja, also ja, ich wäre ein lebendiger Feigling und ich weiß das von mir. Deswegen kann ich mich da jetzt nicht hinstellen und quasi da so tun, als würde ich mich mit den UkrainerInnen da identifizieren, die tatsächlich ihr Leben dafür riskieren, weil ich bin ziemlich sicher, dass ich es nicht tun würde. für mein eigenes. Das mag jetzt komisch wirken für manche Leute, aber das macht mich nicht zu einem Pazifisten. Ganz und gar nicht. Das hatten wir in unserer letzten Folge, ne? Aber und das ist auch total inkonsequent, weil ich ja sage, ja, starkes Militär und alles super, aber ich will nicht mitmachen. Aber das ist tatsächlich leider.
Aber da ist mir auch wieder aufgefallen, weil das ist ein absolutes Privileg als Frau, weil ich muss mir diese Frage nicht stellen. Ja. Ich könnte das, würde ich wahrscheinlich machen, wie gesagt, weil ich auch noch nie eine Waffe in der Hand hatte. Aber dann wäre ich die Heldin, weil das Lustige ist ja auch, die Ukraine hat deutlich höheren Frauenanteil im Militär als Deutschland zum Beispiel. Also es gibt viel mehr Soldatinnen, die auch wirklich da sind und kämpfen, die auch vorher schon Soldatinnen waren. Aber ich muss mir diese Frage nicht stellen. Von mir erwartet das keiner. Das ist genau wie das mit der Wehrpflicht. Habe ich ja auch gesagt, wir müssten eigentlich jetzt, wenn nichts los ist, das mal komplett umschreiben. Weil das ist ja auch immer noch, der alte Artikel ist immer noch da. Falls jetzt irgendeine Notsituation ist, bin ich wieder fein raus. Obwohl ich ja, also ich glaube, es gibt noch ganz theoretisch irgendwie einen für so Hilfsdienste irgendwie. Wäsche waschen für die Soldaten oder keine Ahnung. Aber ich wäre fein raus. Das wären dann wieder nur die Männer, weil der alte Artikel einfach noch irgendwo rumliegt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass in einem solchen hypothetischen Ernstfall tatsächlich die Wehrpflicht rein männlich bliebe. Ich glaube, das würde dann relativ schnell geändert werden. Aber vielleicht liege ich auch falsch.
Ich muss aber da in dem Zusammenhang muss ich tatsächlich dazu sagen, ich habe das damals, fand ich das auch sehr ungerecht, dass wir jungen Männer alle nach dem Abitur entweder Wehrpflicht oder Zivildienst machen mussten und dann ein Jahr später dann erst, weiß ich nicht, Lehre oder Studium oder was auch immer anfangen konnten, während die Mädchen, die jungen Frauen, die mit uns in der Klasse waren, dann ein Jahr dann schon machen konnten, wofür sie sich entschieden haben.
Ist es auch absolut. Nur ich habe das nie nachempfinden müssen, weil ich glücklicherweise gar nicht dienen musste. Deswegen habe ich da...
Wir sind, glaube ich, ungefähr beide in dem Alter, ne, wo das abgeschafft wurde.
Nee, um Gottes Willen, das wurde 2011 abgeschafft. Ich habe 2005 Abi gemacht. Ja, ich war ausgemustert, beziehungsweise nicht, war nicht ausgemustert, ich war zurückgestellt und habe dann schon studiert, wurde dann für mein Studium zurückgestellt und dann war ich zu alt. Diese Altersfrage ist auch noch so ein Punkt. Das war der, weil du wegen deiner Frage, Ariane, mit dem, hast du dich damit auseinandergesetzt, in diesen Jahren, in denen ich jetzt immer älter geworden bin, ja, also seit die 3 vor meinem Alter steht im Endeffekt, ein Gedanke, der mich immer beruhigt hat da dabei auf eine perverse Art ist, dass ich mir immer dachte, je älter ich werde, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ich im Ernstfall dienen muss. Ja, das war zuerst diese 32, weil das ja quasi das Maximalalter für die Bundeswehr dann war. Und quasi je weiter ich da voranschreite, das ist so immer mein großer Consolation Prize fürs Älterwerden sozusagen, dass es immer unwahrscheinlicher wird, dass ich da im Zweifel ran müsste, sofern wir dann nicht wieder in die Landsturmregionen kommen. Ja, also von daher, ich habe mich damit sehr viel auseinandergesetzt und bin eigentlich jedes Mal zu dem Schluss gekommen, ich will das nicht. Ja. Also ich hätte auch auf jeden Fall verweigert, wenn sie mich eingezogen hätten. Also die Bundeswehr und ich, wir werden in unserem Leben keine Freunde mehr.
Das war bei mir übrigens auch reiner Opportunismus, dass ich zur Bundeswehr gegangen bin, weil das 10 statt 12 Monate gewesen sind und ich das damals dann... Stimmt. Da hatte ich
mehr
dann,
Geld, glaube ich, auch, ne?
Das weiß ich gar nicht mehr, aber ich hatte das damals dann ausgerechnet, dass ich dann in den 2 Monaten, wenn ich in denen, da hatte ich dann Anspruch auf Arbeitslosengeld, bis ich mit dem Studium anfange. Und da bin ich in den 12 Monaten auf genau gleich viel gekommen, wie wenn ich 12 Monate lang Zivildienst gemacht hätte. Ja. Und da hatte ich dann halt einfach noch einen Sommer vorm Studium, den ich dann genießen konnte. Hatte ich mir das zumindest überlegt. Habe mich natürlich dann in den ersten 2 Monaten Grundausbildung selbst für diese Entscheidung gehasst, aber. Das ist eine andere Geschichte.
Also ich glaube, was mir auch bei Stefan nochmal eingefallen ist, auch mit Pazifismus oder nicht, ich finde, das hat auch ein bisschen mit diesen Männlichkeitsbildern zu tun. Da sind wirklich viele von diesen konservativen Meinungsartikeln, das sind, finde ich, ist da viel, als wenn da die Gefühle so ein bisschen durch. Ist das wie mit dem Sport im Krieg, ist es denn auch irgendwie wieder erlaubt, weil das so... Da kam plötzlich wieder diese Kriegspoetik so hinaus. Und da habe ich auch gesagt, das hatten wir auch irgendwo im Blog, da habe ich auch gesagt, niemand kämpft für sein Land, für die Freiheit. Niemand kämpft für irgendwelche Ideale, die man nicht anfassen kann. Jeder kämpft irgendwie für seine Heimat, für seine Familie, für seine Freunde. Logischerweise, wenn da eine Invasion kommt Oder selbst die Russen, die kämpfen freiwillig, machen ja wahrscheinlich auch nicht alle. Selbst denen wird ja erzählt, die kämpfen irgendwie für ihre Familie, weil da andere Russen bedroht werden. Also für die Sicherheit von anderen Russen. Also weil niemand, das nervt mich echt. Also das ist ja schön, das ist auch eine schöne Story irgendwie, aber niemand kämpft für irgendwelche idealisierten Sachen und rennt mit einer Waffe rum und erschießt andere Leute.
Aber das ist tatsächlich so ein Diskurs, den ich nicht ernst nehmen kann und tatsächlich auch überhaupt nicht wahrnehme. Deswegen, also fällt mir jetzt gerade auf, als du das erzählst, dass ich das so völlig ausgeblendet habe, weil ich das glaube auch einfach, das sind diese erwartbaren Reaktionen von bestimmten Kommentatoren und öffentlichen Personen, ne, wo du einfach ganz klar weißt, okay, das wird dann halt einfach auch diese extrem traurige Situation genommen und in diese extrem albernen Diskurskasten so reingepresst, um dann wieder dieses jetzt ist endlich die Männlichkeit zurück Ding da irgendwie damit fahren zu können und so etwas. Das ist...
Das beweist, ja, dass alles, was ich vorher gesagt habe, richtig
ist. Ja, genau. Das,
wie mit Crash-Propheten.
Das ist halt tatsächlich so etwas, das interessiert mich persönlich zum überhaupt nicht.
Ja. Gut, dann komme ich mal ein bisschen zum Abschluss. Ich habe auch gar nicht auf die Uhr geguckt, aber wie wäre denn euer Ausblick so? Glaubt ihr da... Weil es gibt ja schon die Gefahr, finde ich, manchmal von so einem Flashback so ein bisschen. Gerade gut, Putin hat jetzt ein bisschen ausgedient, irgendwie diese alte, der war eigentlich so dieser Proto-Macho, fand ich immer, der, an dem sich alle anderen Proto-Faschisten, auch so Leute wie Trump oder so, immer so ein bisschen orientiert haben. Das ist jetzt, ist nicht so aufgegangen. Es gibt bestimmt bald noch den nächsten. Wo ich immer das Gefühl hatte, das hatte so ein totales Comeback. Also ist es jetzt eh schon auch ohne den Krieg wieder abgeflaut, weil Trump nicht mehr da ist. Aber da hatte ich das Gefühl, das waren wirklich diese ganzen Macho-Typen, die sich, da habe ich ein bisschen die Frage, glaubt ihr, es wird besser oder ist das wirklich so, dass da die Gefahr gibt, dass es wirklich nochmal so ein Comeback von diesem alten Macho-Typ gibt?
Also ich bin da ja ein gläubiger Jünger von The Arc of History is Long, but it bends towards justice. Also ich denke, wir sind da hauptsächlich in so einem zwei Schritte vor, ein Schritt zurück Ding. Und gelegentlich dieser Schritt zurück, der fühlt sich halt immer ganz, ganz schrecklich an. Aber ich glaube, wir haben jetzt in diesem Gespräch mehrmals festgestellt, wie weit wir gekommen sind in den letzten Jahren. Also das heißt ja, auf diesem Feld gab es in den letzten, ich würde sogar sagen, nur 10 Jahren wirklich massive Veränderungen, die so einschneidend sind, dass die zwingend einen Backlash haben produzieren müssen. Und ich denke, dieser Backlash, der ist schon wieder weitgehend vorbei und war jetzt doch insgesamt vergleichsweise harmlos letzten Endes. Ja, ich meine, die schlimmsten Auswüchse davon waren Trump. Zwar ist die Situation in den USA nicht geil, was diese Lage betrifft, aber es hätte ja auch wesentlich schlimmer kommen können. Ja, und gerade in Europa haben sich diese ganzen Errungenschaften, die wir da jetzt ja geschafft haben, eigentlich ziemlich gut gegen diese Backlash-Versuche gehalten. Von daher würde ich halbwegs optimistisch in die Zukunft blicken. Ich bin da auch bei Marcel. Ich glaube, grundsätzlich sind wir ziemlich weit gekommen und sind da auf dem richtigen Weg.
Ja, ich würde das ähnlich sehen. Da gibt es ja, ich weiß nicht, ich glaube Obama hat das mal gesagt, ne? diesen Zusatz noch, aber man muss dann auch dafür kämpfen, damit der Arc of History dann auch towards Justice dann geht. Ja, wie ich vorhin schon sagte, ne, es ist halt ein Marathon und da ist, glaube ich, auch ein bisschen von unserer Seite, ohne den Druck zurückzunehmen, gleichzeitig aber auch Geduld, auch für sich selbst, da glaube ich auch ganz wichtig, um sich da nicht auszubrennen oder wie auch immer. Aber grundsätzlich, es gibt ganz viele Themen, bei denen ich aktuell nicht sicher bin, wie das ausgehen wird. Klimakatastrophe, der Ukraine-Krieg und so weiter. Aber was dieses konkrete Thema angeht, was so Geschlechter, Gerechtigkeit oder wie auch immer man es nennen will, oder eine gerechtere Gesellschaft auch was das angeht, würde ich jetzt, das ist halt immer so die Frage, ne? Also was wir als weise Männer in einem westlichen reichen Land dazu sagen, also wir sehen es positiv. Es kann ja auch sein, dass wir da auch wieder blind drauf schauen. Aber das ist, würde ich jetzt vom Gefühl her sagen, dass wir da uns in die richtige Richtung bewegen. Natürlich nicht schnell genug, es könnte natürlich immer schneller gehen, aber entscheidend ist halt, dass wir nicht stehen bleiben. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir gesellschaftlich stehen bleiben.
Ich habe noch eine Frage, weil sich das irgendwie bei Feminismus, also bei weiblichen Feminismus immer so stellt. Gibt es was, wo ihr das Gefühl habt, dass ihr euch von Frauen mehr Unterstützung vorstellen könntet? Weil das ist ja bei weiblichem Feminismus ist das immer, wie sollten Männer reagieren? Ah, zuhören und sie sollten, weil das ja auch zum Beispiel, was ich auch immer sage, wichtig ist, nicht nur das Zuhören, sondern dass es auch viel wichtiger ist, dass Männer untereinander sich zurechtweisen, dass sie eben nicht hier dieses diese männliche Verbrüderung vornehmen und so. Gibt es da was, was euch einfällt?
Ich denke, am hilfreichsten wäre tatsächlich, wenn Frauen generell das mehr einfordern. Ich meine, das Problematische ist natürlich, dass es wieder die Verantwortung von uns wegschiebt. Aber gerade wenn wir von solchen Sachen reden wie die Gleichbehandlung am Arbeitsplatz, also dieses Aufhören, dass Arbeitgeber quasi ständig Frauen benachteiligen und so weiter und so fort, und dass quasi diese ganze Belastung, Stichwort kranke Kinderpflegen etc., dass das bei den Frauen hängt, da muss auch einfach mehr eingefordert sein, dass die Männer da ihren Teil leisten. Und ich denke gerade die Care-Arbeit, deswegen habe ich da vorher gesagt, dass ich das für die wichtigste Baustelle halte, ja, je mehr Männer da einbezogen werden, desto mehr wird sich das automatisch ändern. Weil wenn Männer anfangen, unter der Belastung, Doppelbelastung von Beruf und Care-Arbeit zu leiden, dann werden sie dafür lobbyen, dass das einfacher und besser wird.
Ja.
Und dafür müssen wir leiden. Und ihr müsst uns gewissermaßen mit dazu zwingen, weil es wäre an und für sich moralisch gesehen unsere Pflicht, es eigenständig zu tun. Aber die menschliche Natur ist halt nicht so, dass wir uns permanent selbst geiseln. Das heißt, da muss ein bisschen mehr Mut zu Konflikten, glaube ich, her seitens der Frauen in den Beziehungen einerseits und dann gegenüber ihren eigenen Arbeitgebern und ihrer Umwelt andererseits. Also dass Frauen quasi auch ganz entschieden sagen, wenn da dann diese Gespräche so kommen, Frau macht irgendwas privat und dann kommt die Frage, ja, und was ist mit den Kindern? Ja, die sind selbstverständlich bei meinem Mann. Was ist das für eine blöde Frage? Ja, also dann quasi nicht auf Ausreden gehen, sondern dann wirklich offensiv sein und es nach außen raushauen. Und ich weiß aus der Erfahrung quasi von unserer eigenen Familie, wie schwierig das ist. Und eben das Gleiche gegenüber allen, gegenüber den Verwandten, gegenüber den Freunden. Das ist quasi, wo wir Männer aktiv den Mental Load und die Care-Arbeit übernehmen müssen, müssen Frauen da, glaube ich, durch und quasi ganz offensiv diese Gleichverteilung in Kauf nehmen. Und das, was du und ich in unserem gemeinsamen Artikel damals als toxische Femininität bezeichnet haben, nämlich dieses sich selbst identifizieren darüber, dass man so unverzichtbar ist in der ganzen Care-Arbeit, das muss man damit aufgeben. Und das ist natürlich auch ein schmerzhafter Prozess, weil für sehr viele Frauen ist es Teil der Identität, eine, die ihnen teilweise aufgezwungen worden ist, zweifellos, aber es ist eben Teil der Identität, von der sie dann auch nicht mehr lassen können, weil die Frage ist halt, was kommt danach, wenn ich das aufgebe sozusagen. Ja? Auch so ein bisschen diese teilweise echt merkwürdige Eifersucht und diesen Stolz, die Beste zu sein und die Einzige, die diese Hausarbeit hinkriegt. Also, naja, mein Mann ist eh zu blöd.
Dieser Kontrollzwang.
Ja, mein Mann kann das nicht, ich muss das machen. Ja? Und das muss aufhören. Und erst wenn das aufhört, weil, ja klar, es ist für die Frauen natürlich ein Quell des Stolzes und des eigenen Selbstwertgefühls, aber mir gibt es halt einfach die perfekte Ausrede, nichts zu tun. Das muss stoppen, quasi. Und da müsst ihr zwangsläufig mithelfen. Das wäre so quasi mein Appell.
Ja, was ich auch aus weiblicher Perspektive sagen kann, es ist auch wirklich, was manchmal ein bisschen fehlt, das musste ich auch erst lernen, schneller zu reagieren, weil es ist auch so typisch Frau, man macht und tut alles und irgendwann sitzt man da und jammert und beendet vielleicht auch die Beziehung, du machst ja nie was, anstatt mal rechtzeitig was zu sagen. Also das war auch was, da habe ich mich auch schnell übernommen und bin dann oft nach so einer Stressphase erstmal in so ein Tief gefallen und war 2 Wochen lang versteckt und nicht mehr ansprechbar, erstmal depressiv und habe gejammert, bis ich dann wirklich selber gelernt habe, schon frühzeitig zu reagieren und Sachen dann abzugeben zum Beispiel oder auch mal früher zu jammern zum Beispiel. Zickiger zu sein, dazu gehört auch Mut. Das ist wieder für Frauen, wenn die vorher sich schon beschweren, nicht so irgendwie irgendwann zusammenklappen, sondern schon vorher sagen, ich bin überlastet. Das ist für Frauen, glaube ich, dann auch schwieriger manchmal. Also das würde ich auch sagen, dass Frauen dann schneller reagieren und da nicht erst warten, bis das Kind im Brunnen gefallen ist.
Ja, ist definitiv was, wo Männer ganz oft Dinge nicht sehen, die eigentlich rückblickend offensichtlich sind. So, das ist auch für mich so rückblickend, ne? Ja, meine Beziehung, unseren Familienalltag.
Was ich so als Frau sagen kann, das ist dann die Frau, die immer sagt, du siehst das ja nie, nachdem alles hinüber ist, und dann beschwert man
sich. Ja, ich habe es wirklich nicht gesehen. Ich habe es nicht wahrgenommen.
Genau.
Ja, ich habe auch, was Stefan gesagt hat, da gar nichts mehr hinzuzufügen. Also ich habe keine Forderung von meinerseits an die Frauen. Ich würde es eher jetzt zum Ende jetzt nochmal rumdrehen und eher nochmal eine Frage an dich stellen. Also du hast jetzt hier zwei Männer, die mal mindestens bemüht sind. Er hat sich immer bemüht. Siehst du da irgendetwas, wo du sagst, ja, wenn du Männer siehst, die sich mit diesem Thema intensiv befassen und die sich da auch im Alltag bemühen oder auch vielleicht auch als Aktivist tätig sind oder wie auch immer, wo du sagen würdest, da haben ganz viele da blinde Flecke oder da sollten sie irgendwie oder in die Richtung sollten sie was machen, wo du sagst, so, das siehst du nicht, das sollte in der Richtung, sollte mehr passieren, so, was du da hier noch mit anbringen möchtest?
Also insgesamt merke ich das oft, was mich selber auch stört, weil ich einfach auch sehr klein und zierlich bin, was auch automatisch ist, dass ich muss oft drum kämpfen, dass da nicht so dieser Beschützerinstinkt rauskommt. Das ist so für mich als Frau, dass eben auch die Männer diese Eigenständigkeit von Frauen akzeptieren. Das habe ich zum Beispiel ganz oft, ich weiß nicht, ob Männer das auch haben, dass mich ganz oft Leute fragen, ist das nicht komisch, als Frau alleine zu wohnen? Und ich so, nö, ich habe meine zwei Katzen und meine Freunde und bin ganz glücklich über meine eigene Wohnung. Aber war das als Frau oder wenn ich dann mit anderen Leuten unterwegs bin, weil hier im Dorf, ist mir das egal, da fahre ich auch alleine nach Hause und da laufe ich hier auch alleine durch die Straßen. Das habe ich ganz oft, oh nein, ich bringe dich noch und so. Also das habe ich ganz oft, dass ich da selber so um meine Eigenständigkeit so kämpfen muss, wo ich auch sagen muss, ich habe da keine Angst. Dass das reicht manchmal. Also ich weiß, ich habe gute Freunde, wenn ich da mit irgendjemandem Ärger hätte, deswegen bin ich auch zum Beispiel anonym. Da habe ich schon als Frau immer ein bisschen die Angst davor, irgendjemand droppt mal meine Adresse oder so, dann habe ich irgendwelche Freaks, die hier anrufen oder vor der Tür stehen oder so, wo ich jetzt auch meine Nachbarn hätten, die wären sofort da. Aber die müsste ich dann halt fragen. Die rennen nicht los und versuchen mich irgendwie zu verteidigen, ohne dass was ist. Also das ist auch so ein gegenseitiger Prozess, glaube ich, dass man so diese Eigenständigkeit von Frauen dann auch akzeptiert.
Ja, nachvollziehbar. So, da würde ich aber sagen, kommen wir jetzt zum Ende unseres heutigen Gesprächs. Ich war ja im Vorfeld nicht ganz sicher, ob wir diese Folge wirklich brauchen. Hatte ich ja Stefan schon gesagt, ja, wirklich müssen muss man wirklich die Meinung oder diese Sichtweisen von weißen Männern zu diesem Thema hören. Aber ich hoffe, dass es doch insgesamt ein ganz interessantes Gespräch für unsere Hörer und Hörerinnen geworden ist.
Das Thema kam auch von mir übrigens, von der Frau.
Ja, das muss man auch dazu sagen. Die Frau ist schuld.
Ich bin auch der Überzeugung, dass es wichtig ist. Und da sind wir wieder bei, von wegen, das Patriarchat schadet allen. Ne? Weil, ja, selbstverständlich, unsere Perspektive auf dieses Thema ist genauso valide wie die von jedem anderen auch. Ja. Wir müssen halt darüber reflektieren, aus welcher Perspektive wir das machen. Aber die Perspektive an sich ist nötig. Und ich denke gerade die Frage, die Ariane ganz am Anfang gestellt hat, ja, mit diesem, was sind unsere blinden Flecken? Ja, wir müssen darüber reden. Und das niemals können Geschlechterbeziehungen nur von einer Seite gelöst werden, letzten Endes. Ja, diese Vorstellung, dass Feminismus nur für Frauen ist giftig. Und die müssen wir loswerden. Der ist auch für uns. Und deswegen ist unsere Perspektive genauso valide, die ist notwendig und die muss auch gehört werden. Wir sind ein elementarer Teil in diesem Prozess.
Und ich finde, das wird auch als Thema, finde ich, gerade von so Leuten wie euch, ihr lebt das ja irgendwie, aber da wird zu wenig drüber geredet. Wenn, dann ist es wirklich eher aus einer homosexuellen Perspektive, was man vielleicht auch noch kurz erwähnen müsste, weil die irgendwie den Vorteil haben, die sind so raus aus diesem Geschlechterdings. Das sind irgendwie so Neutrennen plötzlich. Aber gerade von so ganz normalen Leuten, das merke ich auch oft, die leben das, aber da wird nicht drüber geredet. Es wird immer nur über die Extreme dann geredet.
Ja, ich meine, ich hatte auch im Vorfeld da eher so meine Bedenken, weil wir ja schon aus einer Gesellschaft und aus einer massenmedialen Öffentlichkeit herauskommen, in der vor allem die Stimmen von heterosexuellen weißen Männern ganz vorne gestanden haben oder fast nur gehört wurden. Und wir ja jetzt auch dieses Thema ja auch haben, weil sich zum einen in den Redaktionen, in den Medien was genannt hat, aber was vor allem der Druck aus Social Media herausgekommen ist, wo dann ganz viele Frauen dann jetzt auch einfach eine Stimme haben und immer mehr Frauen auch in der Öffentlichkeit dann auch mit diesen Themen auch einfach ja, diese Themen auch setzen können und dann wieder als weiser Mann zu kommen und dann da noch dann wieder zu sagen, jetzt muss man aber auch mich anhören, ist natürlich dann immer so ein Ding, ist das wirklich notwendig. Aber ich glaube ich bin auch, wie gesagt, also ich finde auch, dass das jetzt eigentlich ein ganz gutes Gespräch gewesen ist, dass das hoffentlich auch andere Denkanstöße gibt. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende heute mit unserer netten kleinen Dreierrunde.
Ja, schönes Schlusswort.
Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und danke dir, Ariane.
Ja, ebenfalls vielen Dank und tschüss.
Auch ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.